Kopfhörer, Ausgabe Nummer 350, eine Jubiläumssendung gleich in mehrfacher Hinsicht. Auch ich ehre mich heute am 15. April 2016. Mein Gast heute Abend ist Ilo Brand von Ludwiger. Freue mich sehr und es geht um das Entführungsphänomen. Ja, nach der CropCom ist wieder offen. Man kann sich also hier live am Gespräch beteiligen. Einfach einsteigen auf die Seite cropfm.at und dann oben auf den CropCom-Button klicken und einfach die Fragen reintippen. Man kann dann später auch skypen. In letzter Zeit haben da nicht sehr viele davon Gebrauch gemacht, aber ja, die Möglichkeit ist da. Skype-Name CropFM und ich sage es dann eh noch einmal an, sobald die Skype-Leitung offen ist. Ja, zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus cropfm.at. Kann man auch sehr gerne mailen, cropfm@mur.at. Bitte nicht böse sein, wenn die Antwort lange dauert. Wenn sie gar nicht kommt, dann einfach nur mal schicken, falls man eine Antwort erwartet. Kann schon mal passieren, sorry. Podcast gibt es für diese Sendung, RSS-Feed, ein Archiv und so weiter. Findet mal alles auf der Seite von cropfm.at. Auch den Link aufs Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman. Und wie immer macht Matthias Töpfer die Illustration zu dieser Sendung, fast immer, wenn er halt Zeit hat. Und die heute ist ihm wirklich wieder mal großartig gelungen, finde ich. Echt, ja, irgendwie hat was. Sehr schön. Mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem Radioprojekt hier oder diesem Podcast-Projekt eine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne. Es geht über PayPal oder als Überweisung. Der Spendenbutton findet sich relativ weit oben auf der Seite, so mit diesem Herzen da. Und an dieser Stelle natürlich ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Ein neuer Dokumentarfilm zu UFOs über Atomstützpunkten. Seit Jahrzehnten untersucht und dokumentiert der US-amerikanische UFO-Forscher Robert Hastings Sichtungen über Atomstützpunkten und anderen atomaren Anlagen. Nach seinem Buch ist jetzt auch ein Dokumentarfilm mit zahlreichen hochrangigen Zeitzeugenaussagen dieser Vorfälle erschienen, die nicht nur die offenkundige Beobachtung über entsprechenden Einrichtungen, sondern auch die Kontrollübernahme ganzer Atomraketenarsenale durch die bis heute unidentifizierten Flugobjekte belegen. Vorfälle in den USA als auch in der ehemaligen Sowjetunion, die bis heute noch immer unter Verschluss gehalten werden, kann man irgendwie verstehen. Grenzwissenschaft aktuell meint dazu, einer, und auch diese Meldung stammt von Grenzwissenschaft aktuell, einer, wenn nicht sogar der wichtigste Dokumentarfilm zum Thema seit langem. Musik Ja, hier ein Mail, das ich lustigerweise vor 2 Tagen bekommen habe, und ich habe schon viele solcher Mails bekommen. Manche sind zu Trau deinen Augen nicht Ausgaben geworden. Das sind so eine Miniserie, findet man auf der UFO- bzw. Exopolitik-Themenseite auf cropfm.at. Kurzinterviews mit Leuten, manchmal dauern sie auch länger, die seltsame Dinge gesehen haben. Hier ein Hörer namens Daniel, sein richtiger Vorname, den Nachnamen sage ich nicht, schrieb mir da über eine Sichtung in Oberfüllbach, die Postleitzahl ist 96237. Das Ganze passierte um 23 Uhr vor circa 20 Jahren. Genauer kann er sich leider nicht mehr erinnern. Damals war ich 16, ich bin jetzt 35. Ein Freund von mir und meine damalige Freundin hatten vor, im Vorgarten meiner Freundin zu zelten. Als wir Zelte etc. aufgebaut hatten, saßen wir also da in der Wiese, schauten in den Nachthimmel und unterhielten uns über alles Mögliche. Plötzlich gab unser Freund einen erschreckten Laut von sich und zeigte nach oben. Als wir hinsahen, konnten wir klar und deutlich ein dreieckiges, auf der Stelle schwebendes Objekt erkennen. Dreieckig allerdings mit abgerundeten Ecken. In der Mitte befand sich ein Licht, das schwach leuchtete, rötlich-weiß. Irgendwelche Muster oder sonstige Auffälligkeiten waren nicht zu erkennen. Ich kann nicht sagen, wie hoch das Objekt war, aber ich denke doch recht hoch. Jedenfalls höher, als ein kleines Sportflugzeug fliegen würde. Wir waren alle sehr erschrocken und bekamen auch ein wenig Angst. Wir standen auf und zogen uns in Richtung Haus zurück. Das Objekt machte plötzlich extrem schnelle Richtungswechsel. Soweit ich mich erinnere, in Zickzackform bzw. L-Linien. Ich kann es leider nicht mehr genau sagen. Jedenfalls fanden diese Bewegungen extrem schnell statt, sodass wir ausschließen konnten, dass es sich hierbei um ein herkömmliches Fluggerät, das man so kennt, handelt. Das Objekt blieb dann plötzlich wieder auf der Stelle stehen und bewegte sich nicht mehr. Wir sind dann so schnell wir konnten ins Haus gelaufen und haben dann die Nacht drinnen verbracht. Es ist nun doch schon lange her, aber dieses Erlebnis werde ich nicht mehr vergessen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, manchmal kommen diese Objekte näher. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, hat sich der das ausgedacht? Ist es tatsächlich eine Sichtung, die er hatte? Er hat mir dann auch geschrieben, wir haben ein bisschen gemailt, dass er Jahre zuvor oder 2 Jahre zuvor ungefähr als 14-Jähriger, da war er 16, was Ähnliches gesehen hat. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist einfach ein Rätsel, aber es bleibt dann nicht bei solchen Dingen. Manche Leute berichten dann, dass die Dinge nahe kommen, sehr nahe. Und dann kommt es sogar zu Entführungsszenarien mit all den Bekannten oder vielleicht nicht so Bekannten. Wenn nicht, dann erfährt man es heute in dieser Sendung. Dingen, die da so passieren. Und das ist wirklich, wirklich gruselig eigentlich. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Illobrand von Ludwiger, eigentlich so ziemlich dem Mann im deutschsprachigen Raum, wenn es um UFOs geht. Seit über 50 Jahren beschäftigt er sich damit, hat sich auch sehr eingehend mit dem Entführungsphänomen, über das wir heute sprechen, das ja ein bisschen so ein Spezialgebiet ist, beschäftigt. Und ja, also ich freue mich sehr drauf. Bis gleich. We'll be right back. Ja, bei mir am Telefon ist Illobrand von Ludwiger. Er war 40 Jahre lang Vorsitzender der MUF von CES. Er ist jetzt Vorsitzender der IGAP. Was dieser Verein genau macht, werden wir auch noch heute besprechen. Es ist die Interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anomaler Phänomene. Es ist bereits die 6. Live-Sendung. Und ich freue mich sehr, Sie ein weiteres Mal live auf meiner Sendung begrüßen zu dürfen.
Ja, gerne mal das.
Wir haben schon zweimal über das UFO-Phänomen gesprochen. Einmal mehr allgemein, einmal im Zusammenhang mit der Arbeit von Burkhard Heim, der hier auch theoretische Ansätze geliefert hat, die man vielleicht einmal verwenden kann, um dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen, um das Ganze eher zu verstehen, wie denn diese Objekte eigentlich funktionieren, wenn es jetzt wirklich physische Objekte sind. Es ist ja, ich muss sagen, je länger ich mich mit dem Ganzen da beschäftige, desto weniger verstehe ich es und desto weniger habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie eine Ahnung, was das ist. Geht es Ihnen da ähnlich oder ist das...
Ja, natürlich. Je länger man sich damit beschäftigt, ich mache das jetzt seit 60 Jahren, da kommt immer mehr, natürlich kommen wir immer mehr dahinter, um was es sich eigentlich handelt. Das schon. Aber es ist dann so, dass uns etwas völlig Unverständliches begegnet. Etwas, womit wir nicht gerechnet haben, womit man, also was man kaum glauben kann. Und da muss man also sich wirklich in Acht nehmen, dass man nicht zu schnell irgendwelche Schlüsse zieht. Ist es alles noch etwas vage und ich glaube, das ist die beste Position, die man hat, noch alles im nicht erklärten zu lassen und sich überraschen zu lassen, dann fällt man nicht auf falsche Dinge rein. Ach, denn das ist eigentlich unser schwierigstes Problem in der Geschichte der Menschheit, was uns hier begegnet.
Das sieht so aus, ja. Und Sie haben ja im Rahmen Ihrer Arbeit mit MUF und CES, also da waren Psychologen, Physiker natürlich, Sie selbst sind Physiker, Astrophysiker, Forscher aus allen Richtungen, die das irgendwo als Hobby betrieben haben, denn der offizielle Wissenschaftsbetrieb kann aus verschiedensten Gründen, zum Teil nachvollziehbare Gründe, zum Teil oder will damit einfach nichts anfangen. Das beschreiben Sie auch sehr eingehend.
Die einfachste Erklärung ist natürlich, es werden extrem unglaubliche Aussagen gemacht. Und denn, wenn jemand Geld haben will und mit so unverständlichen und so wüsten Ereignissen hier aufwartet, dann gibt es kein Geld, um diese Aussage eben seriös wissenschaftlich beweisen zu können. Und die Wissenschaft sagt, es ist so, es übersteigt also alle unsere theoretischen Erwartungen dermaßen, dass es eigentlich Unsinn ist. Und mit Unsinn braucht man sich nicht zu beschäftigen, da genügt einfach eine Meinung zu haben. Und das ist es, was man von Wissenschaftlern überall hört, eine Meinung. Der normale Bürger, der sich aus Zeitungen informiert, dem ist ja das nicht vorzuwerfen. Aber ein Wissenschaftler sollte mit der Meinung zurückhaltend sein, sagen, davon verstehe ich nichts, aber er sagt, davon halte ich nichts, obwohl er sich mit der Sache nicht beschäftigt hat. Und das ist natürlich ein Ärgernis und dagegen haben wir immer anzugehen, aber so ist eben der menschliche Charakter. Der hat sich nicht geändert seit dem Mittelalter, seit Galilei versucht hatte, seine Gelehrten durchs Fernrohr blicken zu lassen, dass die mal sehen sollten, dass die Sonne Flecken hat. Die Gelehrten der damaligen Zeit wussten, die Sonne ist ein absoluter, vollständiger Körper. Da kann es also gar keine Flecken drauf geben. Und so ähnlich wird diese Haltung tradiert bei den heutigen Gelehrten oder Wissenschaftlern. Die sind nicht viel anders. Der Charakter ist der gleiche. Ich weiß doch, dass es sowas nicht geben kann, aus diesem oder jenem Grund. Deswegen gucke ich mir die ganze Sache erst gar nicht an.
Ja, das Interessante ist, dass meint man zu wissen, obwohl ja zum Beispiel in der Quantenphysik viele Erkenntnisse gemacht wurden, schon vor fast 100 Jahren, die ja auch unser Weltbild und auch das Weltbild der damaligen Physiker umgeworfen haben oder umgeworfen hat und naja.
Ja, das ist aber wieder was anderes. Ich meine, unsere Einstellung zur Wirklichkeit, die ist ja theorieorientiert. Ja. Und da kann man messen und kann theoretische Modelle aufbauen. Aber was uns hier begegnet, das sind ja Erlebnisse und Erfahrungen. Und die gelten eigentlich als subjektiv und fehleranfällig und also eigentlich verglichen mit der objektiven Wirklichkeit oder mit den Daten als sekundär. Und es ist schon so, je wissenschaftlicher die Einstellung eines Menschen ist, desto größer ist die Geringschätzigkeit persönlicher Erfahrung. Nun ist es aber so, wenn einer etwas erfährt, was der andere für unmöglich hält, denken Sie an die Leute, die in Konzentrationslagern waren, die haben es immer schwer, andere zu überzeugen, dass da wirklich so etwas Ungewöhnliches passiert. Aber die Erfahrungen sind absolut, die kann man nicht irgendwie rückgängig machen. Das ist das Absolute in der Welt, Erfahrung eines Menschen. Theorien, die sind aber immer nur vorläufig. Und laut Karl Popper, also dem Wissenschaftstheoretiker, können sich Theorien nur bewähren. Also zum Beispiel die Einsteinsche Theorie der allgemeinen Relativität oder die Gravitationstheorie, ja, die hat sich ganz gut bewährt in verschiedenen Experimenten, aber durch neue Beobachtungen, wie zum Beispiel, dass da Objekte einfach am Himmel stehen und nicht runterfallen und scheinbar nicht durch einen Rückstoßantrieb in der Luft gehalten werden, bedeuten aber, dass irgendwas nicht ganz richtig sein muss mit der Einstein-Theorie, weil Einstein sagt, Schwerkraft ist eine Scheinkraft, kann man wegtransformieren, die kann man nicht herstellen. Aber anderen gelingt das ja wahrscheinlich doch. Also Theorien sind immer relativ, aber Erlebnisse sind absolut in der Realität. Und da müsste man eigentlich mal umdenken, dass man das, was andere Leute erleben und tausendfach oder millionenfach, wie hier bei UFO-Sichtung, dass man irgendwann sagt, wenn man zu viele persönliche oder subjektive, anekdotische Berichte kriegt, muss man sagen, das gibt es wahrscheinlich doch. Man kann nicht aber immer sagen, das ist subjektiv, das gibt es in der Realität nicht. Das ist so das Problem, was wir haben in der Wissenschaftstheorie.
Ja, man kann es sagen, natürlich. Es ist halt die wissenschaftliche Theorie, wie Sie sagen, wissenschaftliche Theorien können in dem Sinne nicht bewiesen werden, sondern nur widerlegt. Und ja. Wir stehen also vor dem derzeitigen Stand des Irrtums, auch wenn wir das natürlich ungern zugeben oder in Wissenschaft natürlich ungern in so zugeben.
Ja, weil wir das so verinnerlicht haben, dass die Welt eigentlich theorieorientiert angesehen wird und nicht erlebnisorientiert. Ja. Erlebnisse, ja, die haben vielleicht einige Leute, aber die braucht man nicht zu glauben, die gibt es gar nicht, obwohl die nicht zu ändern sind. Die sind absolut in der Wirklichkeit. Und das hat ja auch der Immanuel Kant seinerzeit mal gegenüber Geistererscheinungen geäußert. Er hat gesagt, ich zweifle jeden Bericht über Geistererscheinungen an, jeden einzeln, aber allen zusammengenommen, da erteile ich dann doch eine gewisse Realität dem Gesamten. Und dann ist aber die Frage, und das habe ich mal Soziologen gestellt, die Frage, ab wie viel Menschen und Beobachtung wird denn die Wissenschaft, die theorieorientierte Wissenschaft, die immer messen muss, aber nicht direkt kann bei Erlebnissen, überzeugt sein, dass es dieses Phänomen bei den anderen gegeben hat, die das erlebt haben. Wie viele Leute müssen es sein? Einer ist klar, das ist zu wenig. 10 ist auch noch zu wenig. 100, naja, 1000, ja, man sollte jetzt nun eigentlich schon dran denken. Nicht? Wenn 1000 Leute mal ein Kugelblitz sehen, dann gibt es den vielleicht. Aber wie ist es mit UFO-Sichtung, die ja in die Millionen gehen? Soll man dann nicht sagen, vielleicht haben die doch recht und sehen etwas Echtes? Und das kann kein Soziologe im Moment sagen. Es ist ja das Gleiche in der Parapsychologie.
Ja. Ja, es geht in die Millionen. Das ist tatsächlich so und es ist wirklich
Ja,
erschreckend und faszinierend zugleich.
also ich möchte immer, bevor man über diese ganzen Sachen redet, möchte ich immer gerne, das können wir jetzt hier ja nicht machen, die Häufigkeitsverteilung zeigen. Es wird nie über die Häufigkeit der Sichtung in Fernseh-Talkshows oder in Berichten, in Zeitungen darüber etwas geschrieben. Wir haben das auf unserer Homepage, also diese igab-de.org, da haben wir über die letzten 3 Jahre die Häufigkeitsverteilung mal angegeben, und zwar über jeden Monat, wie viel überhaupt von diesen Objekten gesehen wird. Denn viele meinen ja, das ist so vereinzelt, mal kommt es in der Zeitung, mal ein Bericht, denn da ist mal wieder was und ganz wenig. In Wirklichkeit ist es aber so, dass zum Beispiel im Juni vergangenen Jahres 1300 gesehen wurden, im Schnitt sind es aber immer so um die 700 jeden Monat. Aber das Interessanteste ist eine Kurve,
Weltweit, oder?
wie
Weltweit sind das jetzt diese 1000.
weltweit die an MUFON
Okay,
geliefert werden.
also
Also
auch wieder
nicht mal
neuen Ausschnitte.
China, Russland und Südamerika sind gar nicht dabei.
Okay.
Aber also das heißt, das ist das Mindeste, was überhaupt gesehen wird. Aber das Interessanteste dabei, das ist eine Kurve, die anzeigt, dass in jedem Monat mindestens 100 Objekte den Zeugen näher als 30 Meter kommen. Also wenn es immer heißt, die meisten Sachen, naja gut, also das sind, kann man aufklären, das sind Verwechslungen. Bei diesen Dingen, wo also die Objekte den Zeugen vor der Nase sind, kann man eigentlich nur böswillig unterstellen, dass sich die Leute geirrt haben. Aber das sind also in jedem Monat 100. Und also das Phänomen existiert, müsste man da sagen. Und es ist unfassbar, wieso also die Wissenschaft dann wegguckt und sagt, ja, das interessiert mich aber nicht. Ob da 10.000 Leute das sehen, 100.000, 1 Million, das für mich existiert es nicht. Bloß, weil man im Moment noch keine richtige Theorie dafür hat.
Also die Theorie bestimmt das, was man beobachten kann. Und
Ja, das ist, das wird immer so behauptet, dass das Einstein gesagt hat, aber er hat gesagt, eine wissenschaftliche Beobachtung. Also eine wissenschaftliche Beobachtung, gut, da kann die Theorie dann immer das bestimmen, was man beobachtet, denn da legt man fest, man sieht jetzt dies oder jenes, das erwartet man. Und wenn es dafür keine Theorie gibt, dann kann man diese Sache eben auch nicht im Experiment herausfinden. Das ist richtig für ein wissenschaftliches Experiment. Aber sonst gilt das nicht. Dann, ich meine, dann würde es ja keine Astronomie geben, denn die frühen Astronomen haben ja keine Theorie gehabt dafür, was
So ist
das
es.
ist da oben.
Das Problem ist halt, man kann keine wiederholbaren Experimente definieren, wenn man UFO-Forscher ist und das ist natürlich.
Eigentlich schon. Ich meine, das kann man genauso machen wie, wie wenn man Meteorite beobachtet. Das hat ja der Professor, wie hieß er denn? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, obwohl ich ihn mal besucht habe. Ist ja egal, aber es ist jedenfalls Radhafer. Der hat das gemacht. Er ist mit seinen Studenten nach draußen gegangen in Missouri und hat dann jede Nacht Beobachtungen und konnte genau, wie man Meteorite beobachtet, da eben eine ganze Anzahl, ich glaube 56 waren es, Objekte feststellen. Also das kann man natürlich wissenschaftlich untersuchen und vor allen Dingen, wenn man die militärischen Radardaten nimmt, dann sieht man ja die Plots vor sich und sieht, wie diese Objekte geflogen sind. Wir haben das ja 3 Jahre mal bekommen, so unter der Hand. Und das lässt sich schon leicht untersuchen. Die Theorie ist noch nicht da, aber zunächst muss man doch mal die Fakten sichern. Und das wird
Allerdings,
aber auch gar nicht gemacht.
ja, allerdings sind Meteorite häufiger als UFOs, tatsächliche UFOs. Und
Ja, das ist natürlich klar, ja.
daher würden diese Studenten wahrscheinlich dann Nacht für Nacht da draußen stehen und wahrscheinlich über Monate nichts sehen. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Problem.
Ja,
Ja, dann.
Monate nicht. Wir haben das mal gemacht in so einem Experiment, das war schon lange her. Da haben wir 84 Stunden gebraucht, Nachtstunden. Und dann haben wir etwas gefunden, eine Halbkugel, eine Orange, die man nicht erklären konnte als Flugzeug oder als
Okay.
irgendwas anderes.
4,5 Stunden, das ist, naja, das geht
Genau,
ja.
ja, es ist schon lang, ja, das
Ja,
war in der Nähe von Saint-Louis. Aber ich meine bloß,
ja.
das kann man schon machen und Radaraufnahmen sind natürlich das Beste, was man kriegen kann.
Also so
Ich
ein, zwei
wäre,
Wochen, sagen Sie eben, und dann müsste man was sehen.
ja, bei Radaraufnahmen, das ist es ja sehr viel häufiger.
Ja, Radar, okay, ja,
Fast
aber.
an jedem Tag sieht man die. Weil man ja dann größeres Gebiet
Größeres
anguckt.
Gebiet, klar.
Das Ganze ist ja ein globales Phänomen und global gesehen ist es sehr häufig, lokal ist es praktisch gar nicht da. Sie können nicht nach draußen gehen, wie wir jetzt gerade eben sprechen,
Nee.
und dann mal am Himmel gucken und hoffen, Sie sehen was. Ich meine, gut, also die Raucher, die abends und nachts mal auf den Balkon gehen und eine rauchen, das sind unsere häufigsten Zeugen, die sehen dann da tatsächlich mal was. Aber damit ist nicht zu rechnen, weil es doch recht selten ist. Es ist eben so selten, hier in Deutschland jedenfalls, wie dass jemand vom Blitz erschlagen wird. Nämlich auch etwa 100 im Jahr. Also 100 UFO-Sichtungen gibt es, also im Mittel, im Schnitt eben. Das ist sehr, sehr gering bezogen auf 2 oder 83 Millionen. Ist es sehr selten. Aber wenn man das alles mal zusammennimmt, ja, dann kann man die Sache wissenschaftlich angehen.
Ja, auf der Website der IGAP, das ist also die, na, jetzt habe ich es gerade gehabt, die Interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anomaler Phänomene. Das ist also diese Gruppe, die Sie jetzt leiten. Sie sind also von der MUF und CES weggegangen
Ja, wir
und
haben unsere, die Wissenschaftler haben wir da also alle zusammen konzentriert,
es hat sich aus der MUF und CES heraus entwickelt quasi.
während in einer anderen MUF und CES immer noch mehr oder weniger untersucht wird, ob es die Phänomene gibt, und das ist eine andere Einstellung. Wir gehen jetzt mehr auf die physikalischen Wechselwirkungen und machen da Theorien. Also bei uns sind die mehr die Physiker in dieser neuen Gruppe.
Auf dieser Website, die ja eh verlinkt ist vom Ankündertext jetzt oder wenn man es auch im Archiv hört, unterm Beschreibungstext eben, gibt es ein Bild, ein sehr interessantes von, das also Lawrence Rockefeller, Sie stehen gleich rechts neben ihm, zeigt, das war eine Konferenz Anfang der 90er Jahre. Da war ein bisschen eine Aufbruchsstimmung da. Ist die jetzt, kann man vielleicht erwarten, dass die wieder kommt oder? Ja, wie schaut
Ich
es aus?
glaube nicht, ich glaube nicht, das hat sich eigentlich schon wieder leider doch zerschlagen. Die Menschen möchten immer noch wissen, was das Phänomen ist, aber der Druck, der Meinungsdruck, dass da nichts dran ist, weil man ja nichts darüber hört. Keiner kennt ja unsere Häufigkeitsverteilung und liest das nicht, ist so stark, dass man eigentlich sich vorsehen muss, darüber in der Öffentlichkeit zu reden, weil man als Außenseiter oder ich als esoterischer Astrophysiker bei Wikipedia bezeichnet werde, bloß wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt. Also es ist schon gefährlich.
Ja, es kann, glaube ich, sehr unangenehm sein, wenn man Wissenschaftler ist und
Ja.
natürlich da sein Renommee verlieren kann, wenn man
Ja,
sich da
ja.
zu sehr hinauslehnt. Und da geht es
Ja,
natürlich sehr
nicht, wenn
viel.
man dann noch wenn man noch was vor sich hat und eine Karriere noch anstrebt, dann soll man die Klappe halten und darf darüber nichts sagen. Würde ich auch jedem raten. Dann muss die Neugier schon sehr groß sein, dass man sich mit der Sache beschäftigt. Aber es lohnt sich, denn man kriegt mit, dass man ein neues Weltbild hier vorgeführt kriegt mit all diesen neuen Phänomenen, die es in der Welt gibt. Es ist ja so, dass, und zwar nach einem Neurobiologen, dem Francisco Varela, dass die Idee von ihm, dass das Gehirn eigentlich die Welt erstmal erschafft, damit man hier mit seinem Körper in der Welt, in der dreidimensionalen Welt, sich ernähren kann und richtig vernünftig durchkommt mit dem Leben. Es ist nicht so, dass das Gehirn die Realität widerspiegelt. Die ist ganz anders. Aber das Gehirn lässt gewisse Sachen gar nicht durch. Zum Beispiel, dass es noch ein Jenseits gibt und sowas. Dafür sind wir nicht eingerichtet, obwohl es wahrscheinlich doch geben muss. Und die ganzen paranormalen Phänomene, die existieren ja auch, aber nicht, das sind eigentlich nicht räumliche Dinge, sondern da kommt also eine Mehrdimensionalität rein, für das das Gehirn gar nicht gemacht ist. Und wenn man sich mit diesen Phänomenen beschäftigt, diese unbekannten Flugobjekten, den Insassen und das, was die machen und was die Eigenschaften sind und was die alles können, das ist so unglaublich. Da merkt man erst, aha, so ist auch eine Realität, die uns hier angeboten wird. Die kommen nämlich mit einer ganz anderen Realität zu uns, die uns bisher fremd gewesen ist und wenn man sich mit dem Phänomen nicht beschäftigt, auch fremd bleibt.
Ja, und ich empfehle da die Sendungen, die wir gemacht haben zum Thema Burkhard Heim und dann eben auch wirklich eine, wo wir die Brücke schlagen zwischen Heimscher Theorie und diesen Beobachtungen, die ihm gemacht
ja, so
wurden.
Könnte man, ja,
das ist ein Ansatz, ne?
Ja, so könnte man das zu verstehen versuchen. Eine andere Theorie gibt es dazu im Moment nicht. Also ich sehe keine in der ganzen Physik, die versucht, quantitative und qualitative Phänomene gemeinsam zu beschreiben, sodass man auch das Bewusstsein angehen kann, formal beschreiben kann in einer formalen Logik und damit auch die Wechselwirkung zwischen Bewusstsein und physikalischer Realität. Das gibt es in der heutigen Physik nicht und das, was man aber beobachtet, ist so, dass man hier die Phänomene schon sieht, wofür man keine Theorie hat. Und naja, und die heutige Physik kommt dann nicht ran und sagt, dann gibt es die Phänomene nicht. Na gut, dann macht man es sich einfach und kann dann in Ruhe spezielle Sachen weiterforschen. Ist ja auch nicht so schlecht.
Ja. Es gibt viel zu forschen, das ist völlig klar. Ne? Und offenbar ist es ja so, sobald man sich einmal mit diesem Thema nähert, ist es ja mit den Forschungsgeldern sowieso vorbei. Beziehungsweise gibt es ja dafür kaum
gibt
Forschungsgelder aus den erwähnten Gründen. Möchte mich da jetzt auch gar nicht zu lange damit aufhalten, weil das auch das haben wir schon besprochen. Auch das wird in Ihrem Buch UFOs, die unerwünschte Wahrheit, sehr ausführlich besprochen. Sie haben auch ein neues Buch geschrieben, wo Sie die Ergebnisse aus 40 Jahren UFO-Forschung zusammenfassen. Das ist 2015 rausgekommen, kenne ich leider noch nicht. Aber bin sicher, dass...
Ja, aber der Untertitel ist dann vielleicht doch interessant. Den soll man noch dazu nennen. Wie die Untersuchung von MUFO und CES, also wie unsere eigenen, zu einem neuen Weltbild geführt haben.
Ja, dass Sie jetzt in der IGAP weiter bearbeiten möchten,
ja.
Sozusagen. Auch der Untertitel von UFOs, die unerwünschte Wahrheit, ist recht interessant. Alarmierte Militärs, uninteressierte Wissenschaftler und die andere Wirklichkeit der fremden Besucher. Und über diese andere Wirklichkeit werden wir versuchen, heute ein bisschen zu reden. Ist natürlich nicht einfach.
Ja, Sie haben das Thema ja noch gar nicht genannt.
Oh ja, na, ich habe es in der Einleitung genannt. Also wir wollen ja heute uns einem Spezialthema der ganzen UFO-Geschichte zuwenden, eben Nahbegegnungen, wo also diese Objekte sehr, sehr nahe kommen und wo dann Menschen plötzlich sie sehen dann, so die typische Sichtung, das läuft ja so ab, da sehen die Menschen, oder die typische Entführungsszenario, sie sehen, der Zeuge, die Zeugin sieht ein Objekt, fliegt er daher, man wundert sie, es blinkt und plötzlich ist es weg.
Nein, so ist es nicht.
So ist es nicht, aber es wird oft so beschrieben.
Leider.
Und dann kommen sie später drauf, aber da sind jetzt 2 Stunden vergangen und dann ist es...
Das ist ein bisschen anders.
Okay.
Aber bloß generell gesagt, ist es entweder der größte Unsinn, der überhaupt hier von irgendeiner Gruppe von Menschen verzapft wird, oder ist das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit überhaupt.
Ja, so ungefähr.
Und wenn man es untersucht, dann muss man sich der letzten Feststellung anschließen. Darüber wollen wir ja dann sprechen.
Ja. Also das Entführungsphänomen, wo also Menschen tatsächlich dann auf diese, ich sage jetzt mal, Raumschiffe oder wie auch immer, Objekte verbracht werden.
Ja, muss nicht immer sein. Passieren in einem im Schlafzimmer selbst. Die kommen dann rein und behandeln einen, sodass man eigentlich gar nicht so richtig von Abduktionen, also Entführung, spricht, sondern mehr von Experiencers, sagen die Amerikaner, die etwas erfahren haben, oder ich würde sagen von Betroffenen. Also es muss nicht unbedingt eine Entführung sein, aber es ist eine ganz gemeine Behandlung. Das Ganze mögen wir überhaupt nicht. Also so, was uns da begegnet, ist nicht sehr angenehm.
Stimmt, also teilweise passiert das dann auch im Schlafzimmer. Es verlagert sich überhaupt immer mehr ins quasi Schlafzimmer, dieses ganze Phänomen.
Naja, 50%, ja.
Wo also dann Wesen, es gibt ja diese mit den Mandelaugen, mit den großen Schwarzen, die halt ausschauen wie die typischen Greys, aber es gibt ja alle möglichen Formen. Besonders interessant finde ich die angeblich aussehen wie riesige Gottesanbeterinnen oder Insektoid. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die dann so ein Erlebnis haben und solchen Wesen gegenüberstehen und dann sich nicht bewegen können, und im Prinzip ist es ja eine Art Vergewaltigung, teilweise sogar buchstäblich eine Vergewaltigung, wurde von Whitley Strieber und anderen berichtet, also wo dann, also der wurde ja dann auch Mr. Anal Probe genannt, und das ist ziemlich furchtbar, was dann mit diesen Leuten passiert. Und vielleicht auch.
Naja, zunächst muss man erstmal feststellen, ist es denen wirklich passiert oder wie kann man das eben
so ist es,
erklären?
Genau.
Da müssen wir jetzt ansetzen.
Da müssen wir jetzt ansetzen. Mein Zugang zu dem Ganzen ist eben, diese Menschen haben tatsächlich auch Post-Traumatic Stress Disorder. Das heißt, die sind wirklich psychisch ziemlich durch den Wind teilweise. Und es ist dann schon sehr zynisch zu sagen, ja, das bilden sie dir einfach alle nur ein. Ne? Vor allem bei dieser Menge an Leuten, die ja dann auch noch dazu relativ konsistent. Also ich meine, die Details sind schon sehr verschieden, finde ich. Also jetzt von den Objekten angefangen bis hin zu den Wesen. Aber trotzdem, das ist eigentlich eine Storyline, die sich natürlich dann im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat. Aber, wie Sie richtig sagen, also wir sprechen ja heute von diesem sogenannten Entführungsphänomen, beziehungsweise von diesen zum Teil sehr unangenehmen Nahbegegnungen. Und das wird natürlich, also das UFO-Phänomen wird angezweifelt. Da muss ich persönlich sagen, ja, also das ist, also da bin ich jetzt ganz bei Ihnen. Das ist wirklich schwierig, das jetzt noch anzuzweifeln, wenn das so viele Leute gesehen haben und auch objektiv auf Radar sich abgebildet hat, und es gibt
Airline-Piloten etc. Das ist einfach eine Dummheit, wenn einer das anzweifelt, dann weiß man gleich, der kennt die Fakten nicht.
Bei ja, würde ich sagen.
1000, die wir hier jetzt, wir haben ja auch in unserer Homepage, das kann man ja auch mal anschauen, haben wir mal ausgebreitet, wie die Verteilung der einzelnen Typen ist. Also das, was man am häufigsten sieht, sind natürlich irgendwelche Lichterscheinungen. Nur, und das nennen wir ja auch nicht UFOs, sondern unidentifizierte Atmosphäre.
Also die Typen der fliegenden Objekte jetzt, meinen Sie, ja?
Ja, aber dann, ja, das ist so ein Drittel. Also nur Lichterscheinungen, die auftreten, verschwinden, verdoppeln sich, auch sich wie bewusst benehmen, aber trotzdem was anderes sind als die handfesten Geräte, die aus Metall zu bestehen scheinen. Und da ist eben das häufigste Objekt bzw. der häufigste Typ sind Kugeln. Und dann kommen Dreiecke und dann kommen erst so die fliegenden Untertassen oder Teller mit Kuppeln. Und zwar, jetzt kann ich direkt sagen, Kugeln in dieser Sammlung von 60.000 Fällen sind 10.000 und 7.000 sind Dreiecke und 5.000 sind die Teller. Und dann kommen alle möglichen anderen Formen noch, aber bloß, dass man mal sieht, wie häufig das ist. Und die prozentuale Verteilung ist so ähnlich wie bei den 600 Fällen, die wir hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gesammelt haben, bei MUFON und jetzt bei IGAP weiter. Also da wäre es witzig, wenn zum Beispiel hier die Häufigkeitsverteilung in Deutschland anders wäre als global. Und das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass das natürlich ein echtes Phänomen ist.
Also die Häufigkeitsverteilung ist ungefähr gleich global gesehen?
Ja, ja.
Die Häufigkeitsverteilung der verschiedenen fliegenden Objekte. Auch, wenn wir zum Entführungsphänomen kommen, auch die Häufigkeitsverteilung, hat man das auch mit den Wesen gemacht?
Ja, bei der Entführungsverteilung muss man nun erstmal wirklich sehen, das sind ja dann nicht die, die Naturwissenschaftler, die sich mit den Menschen beschäftigen, die was erlebt haben, sondern Psychologen, Psychiater. Und die muss man jetzt fragen, haben die Menschen denn wirklich etwas erlebt, was eine physikalische Komponente hat, oder ist das etwas Innerpsychisches? Und da gehen natürlich dann so die Meinungen auseinander. Ich habe viele Dutzende von Büchern gelesen, wo dann erzählt wurde, ja, das sind Halluzinationen oder Schizophrenie, das ist Schlafparalyse oder Fantasy Proneness, also Neigung zur Fantasie, und oder False Memory Syndrom, also dass man irgendwelche Erinnerungsänderungen aufweist. Also alles diese Dinge beschränken sich dann immer bloß auf eine einzige Person. Nun ist das Entführungsphänomen aber so, dass nur in 30% etwa immer eine einzelne Person dieses Phänomen erleidet. Aber dann geht es weiter, dass bis zu 7 Personen gleichzeitig entführt werden. Und es wird auch gesehen von anderen. Es wird auch fotografiert von anderen. Und die Leute, die gleicherweise an Bord geholt werden, sehen sich dann. Sie haben ja die Frau Hollenweger auch damals interviewt, ja. Die dann angetroffen wurde von einer anderen Frau, die ihr genau schilderte, was sie für ein Kleid anhatte und so weiter. Das sind so die ersten Hinweise darauf, dass das ja gar nichts Innerpsychisches sein kann. Ganz abgesehen davon, dass alle Leute immer das Gleiche beschreiben eigentlich, also anders als ein Folklorist sagen würde, es müsste ja alles so was Ähnliches wie die Feen- und Zwergenmärchen im Mittelalter sein. Das existiert aber heute immer noch weiter, denken Sie da an Island. Und wir haben sogar selber hier in Schwabmünchen einen Fall gehabt, wo 2 Zeuginnen, so in den 20er Jahren waren die, Mitte 20, aus dem Fenster geguckt hatten und einen Mann sahen, der gebrannt hatte. Also, und das wird in der folkloristischen Erzählung eben als Feuermandel oder Feuermännchen beschrieben, und der rannte, als ob es nichts war, aber die Flammen gingen hoch und sprang über den Zaun. Die beiden Mädchen sind rausgegangen, wollten ihn dann nochmal sehen, da war aber schon weg von der anderen Seite. Aber die beiden hatten dann ein UFO-Erlebnis, und eine von denen ist mit Sicherheit, das weiß ich nicht, ob die andere auch, entführt worden. Sie zeigte mir die hinterher an ihrem Fuß ein bestimmtes Zeichen, so Merkwürdiges, und ist dann später nach New York gegangen, um sich von Bart Hopkins dann noch untersuchen zu lassen. Ich will damit bloß sagen, dass diese Dinge, die ganz, ganz selten heutzutage immer noch auftreten oder gesehen werden, sagen wir mal, von besonders Begabten, so Feuermandel oder Zwerg oder Elfen, dass die neben diesem UFO-Phänomen noch weiter existieren, was immer das auch ist. Das ist nicht dasselbe, oder was früher die Zwerge waren, sind heute die Außerirdischen, und das ist Unsinn. Das heißt, hat der Folklorist Bullard untersucht, oder Ballard, und sagt das auch. Das hat nichts damit zu tun.
Also auch nicht so, dass die Zwergenwelt da irgendwie dazugelernt hat und eine neue Story erzählt.
Ja, nee, das ist Unsinn. Also dafür ist einfach sind die Geschichten auch immer zu gleichförmig. Es wird immer dasselbe gemacht. Und die Entführungsforscher sehen, dass so Details immer wieder gleich berichtet werden, was also in der Folklore ganz anders klingen müsste. Also da gibt es dann die verschiedensten Geschichten. Aber hier Beispiel bloß, es wird nie von einem Tisch geredet, auf den also die Leute gelegt werden, wenn sie untersucht werden, entkleidet eben untersucht werden, dass die 4 Beine haben, sondern es sind immer Blöcke. Es wird nie untersucht, dass das Herz, nie berichtet, dass das Herz untersucht wurde oder irgendwelche anderen Organe oder das Auge, die Zunge, der Rachen. Nein, es geht bloß immer um die Geschlechtsorgane. Also das heißt, die werden nicht untersucht, sondern man versucht kein Material eben Samen von Männern und Eier von Frauen zu entnehmen. Also das ist überall gleich, das ist sogar in Afrika wird das berichtet, von den Schwarzen, bloß die interpretieren das anders. Die haben natürlich genau die gleichen Ängste wie die Weißen hier in den USA auch, aber sie sagen, das sind unsere Vorfahren. Komischerweise sind die etwas kleiner, haben dickere Köpfe, sind grau aus und haben so Schlitzaugen und ganz schwarz, aber das sind unsere eigenen Vorfahren, die uns da besuchen kommen.
Ja, in Afrika ist so ziemlich alles Indianer, ne? Aber ja gut, aber es gibt, Jacques Vallée führt das dann auch einmal aus, es gibt so Abbildungen so aus dem Mittelalter, wo man also sieht, wie Menschen dann gequält werden von den Dämonen, wo ihnen lange spitze Nadeln. Das ist schon eine interessante Parallele, ja, wie ich finde. Ne? Weil jetzt ist es auch so.
Ich will das bloß abbiegen. Das wird mal so vorgeschoben. Es ist es eben nicht. Das Vallée ist ja auch ein Physiker, Astrophysiker, aber kein Folklorist. Wir müssen schon dann die wissenschaftlichen Arbeiten vom Ballard lesen darüber, der das aus 300 Entführten zusammengetragen hat und da eben sagt, es hat keine Ähnlichkeit damit. Das okay. ist was anderes.
Mhm. Ja, was hat denn jetzt Zierlich davon überzeugt? Ich meine, ich rede jetzt nicht von dem UFO-Phänomen, das haben wir jetzt irgendwie abgehakt, aber dass die ja, das Entführungsphänomen real ist. Sie haben das am Anfang ja auch, soweit ich das sehe, ja, für Unsinn
gehalten. Alle nicht. Ja, natürlich. Es geht ja so, wenn man von ganz früh sich mit der Sache beschäftigt, muss man, wie ich sage, immer Akzeptanzhürden überwinden. Zuerst haben wir noch, also in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, habe ich auch nicht geglaubt, dass da jemand drin sitzt in diesen Apparaten. Ich habe immer noch gedacht, das ist so eine Art Naturerscheinung oder wie der Ziege Jung meint, irgendeine Projektion des Unbewussten. Aber so allmählich merkt man, also 1961 haben ja Barney und Betty Hill ihr Erlebnis gehabt, sind entführt worden. Und ein bisschen später ist dann dieses Buch da vom Faller über Interrupted Journey, über diesen Fall dann herausgekommen. Das war der erste Fall. Da gab es auch einen anderen in Brasilien, aber das sind so Einzelfälle gewesen, die hat man eigentlich nicht für voll genommen. Der Durchbruch kam dann erst mit 1981, als Bart Hopkins eben geschrieben hat, wie häufig es ist, dass manche Leute, die unterwegs sind, plötzlich merken, es sind ja Stunden vergangen und ich denke, es ist also überhaupt noch keine Zeit vergangen. In Wirklichkeit ist es schon dunkel und viel weiter. Er nannte das ja Missing Time.
Das habe ich vorher gemeint. Ne? Das habe ich vorher gemeint, also dass da Menschen ein Objekt also sehen. Plötzlich ist er zwei Stunden später und
Aber auch da habe ich noch nicht so richtig geglaubt. Es musste erst in der Menge sehr viel mehr werden. Und erst die große Überzeugung kam dann mit der Konferenz am MIT, also Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, die der Physikprofessor Pritchard geleitet hatte, wo er 50 Psychologen und Psychiater eingeladen hatte. Und die haben 5 Tage lang diskutiert, um was es sich eigentlich bei den Entführungen handelte. Denn das war ja nicht veröffentlicht worden und die wissenschaftlichen Zeitungen haben es nicht angenommen, auch die Zeitschrift für Psychiatrie nicht, obwohl 1987 der Professor Harder schon bei der American Association, Psychological Association in Toronto darüber berichtet hat, hat aber bloß den Kopf geschüttelt und das immer abgelehnt. Aber das muss erst eine gewisse Menge erreichen, bis man andere überzeugt, also auch mich. Also so einfach, wenn es bloß 2-3 Leute sind, die da was behaupten, glaubt man nicht. Aber so schließe ich mich eben dem Kant an, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, bei einer bestimmten Menge muss man dann umschalten und sagen, ja, es ist wohl doch so, dass es das gibt. Und bei dieser Konferenz, auf der man alle möglichen Versuche gemacht hat, es anders als ein echtes physikalisches Erlebnis zu erklären. Da hatte man schon 1700 Fälle. Es war schon eine ganze Menge und da kann man sagen, ja, das überzeugt mich schon. Das ist ja so etwa die Zahl, die man auch an Kugelblitzen kennt.
Wann war die Konferenz?
Das war 1992. Aha. Und sehr lustig ist, dass das ZDF damals dem Christian Bauer, der ist Grimme-Preisträger gewesen, schon gestorben leider, den Auftrag gegeben hat, doch mal rüber zu fliegen nach USA und die verrücktesten Entführungsgeschichten einzufangen. Und die waren also noch der Meinung, oh Gott, das ist ja alles Spinnerei. Und wie er mir dann später erzählt hatte, sind sie mitgenommen worden mit den Entführungsforschern zu Regressionshypnosen und haben da erstmal mitgekriegt, wie die Leute, die in Hypnose versetzt wurden, plötzlich das Schreien anfing, also wirklich Todesangst hatten und aus dem Fenster springen wollten. Das ist auch mal gemacht worden, man kann mal versuchen, durch Hypnose einfach ein paar Leute in den Zustand zu bringen, dass die auch schildern, auch ich bin da von einem UFO entführt worden und dann schildern die auch etwas Ähnliches, aber ohne Emotion, sondern so, als ob sie das im Film sitzend an der Leinwand alles sehen würden, während die anderen echt wieder in der Hypnose in das Erleben hineingezwungen werden. Und diese Gruppe da vom ZDF hier in Deutschland, die sind ganz stumm geworden und der Christian Bauer hat dann 20 Stunden Filmmaterial mit nach Hause genommen, wollte zwei Stunden Dokumentation über die Echtheit des Phänomens bringen, aber es ist dann bloß, sind 45 Minuten dann bloß geworden. Aber das ist nach 23 Uhr gesendet worden, hat ja kaum jemand gesehen und zwar sehr positiv und er war sehr erschüttert von der Sache. So ist es anderen auch gegangen, ein Bryant, ein Journalist ist hingegangen, wollte auch diesen Unsinn doch mal aufsuchen und zu Papier bringen in der Zeitung und hat dann aber ein Buch geschrieben, dass er also merkt, das ist ja wirklich ein Phänomen, da passiert ja wirklich was. Und selbst die Skeptiker, beziehungsweise einer dieser, der Astronom, das ist ein Professor, David Slavsky von der CIGOP. Und CIGOP, das ist die Abkürzung für also die Skeptikerorganisation, Committee for the Investigations of the Claims of the Paranormal. Der hat gesagt, die Betroffenen sind keine Lügner, da passiert eben wirklich etwas. Natürlich muss man versuchen, das psychologisch zu erklären. Also, dass man sagt, das ist alles Unsinn, damit würde man eigentlich den Menschen, die betroffen sind, also ein sehr großes Unrecht tun, denn die wollen ja selber, dass man ihnen bescheinigt, dass sie nur verrückt sind.
Ja,
mir hat mal einer gesagt, ja, aus eine Frau aus Rott am Inn, also wo kann ich denn da hingehen, zu welchem Psychiater, der gibt mir doch sicher Pillen, denn wenn das wirklich passieren würde, dann kann ich das ja nicht überleben. Und es hat ja auch schon Selbstmorde gegeben in diesem Zusammenhang, weil sich die Menschen ja keinem anvertrauen können, nicht meiner eigenen Familie, keinem Arzt. Und sie wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen.
Ja, jemand schreibt da, bitte, dass das keine Lügner sind, ist doch allen klar. Keine Sendezeit damit verschwenden, bitte. Also, das glaube ich nicht. Ich glaube, bin mir nicht einmal sicher, ob es demjenigen, der das schreibt, klar ist, dass das keine Lügen sind. Also,
nein, man muss sich bloß mit den Schilderungen beschäftigen
und dann
schaltet das aus.
Ja, aber die Sache ist die, also man kann sehr leicht sagen, ja, das ist doch völlig klar, dass da wirklich Leute von Außerirdischen entführt werden und dann irgendwelche Untersuchungen gemacht werden und so. Aber also Das kann ich nicht nachvollziehen.
Naja, Außerirdische ist dann auch wieder schwierig,
ja, denn klar.
Es gibt noch keinen Beweis dafür. Also es kann ja auch sein, dass es aus der Zukunft kommt oder aus einer Parallelwelt, aber dass den Leuten etwas passiert ist und dass das ein echtes Erlebnis war und zwar eine absolute Realität darstellt,
ja.
Im Gegensatz zu allen möglichen
Theorien. Das war jetzt eine Schlammbeide, dass ich Außerirdische gesagt habe. Also das, die, naja, die, wenn das wirklich eine Tatsache ist, dass Menschen diese Dinge passieren und tatsächlich das passiert, was sie dann auch erinnern, wenn auch sehr oft nur unter Hypnose, wenn das passiert, wäre das völlig, also das wäre der völlige Wahnsinn. Ja? Und ich schließe mich da jetzt diesen, und die Opfer selbst wollen das ja gar nicht, weil das einfach, man muss sich einmal in die Lage von so jemandem versetzen, das muss derartig schlimm sein. Also das ist Heavy Metal.
Also wir haben ja noch nicht davon gesprochen, was da ist, sondern nur bloß drum herum geredet, dass es schlimm ist. Aber da kommen wir ja noch
dazu. Ja, und der Hörer sagt jetzt, es ist nur klar, dass die Erlebnisse nicht gelogen sind. Ja, das ist richtig. Die Menschen sind, also sie sagen ja selbst, ungefähr 10% der tatsächlichen oder der Entführungsfälle sind wirklich Entführungsfälle, ja. Ist das, habe ich das richtig in Erinnerung?
Entweder sind es Entführungsfälle oder eben nicht. Das müssen Sie, da können Sie nicht sagen, 10%.
10%,
sind,
Entschuldigung, ja?
Nein,
ja,
das 10, sind alle 100%.
Ja,
10, nur muss man vorher testen. Wir machen es dann eben so, dass wir mit dem MMPI-Test, also mit so einem Minnesota Multiphasic Personality Inventory rangehen, was für die Deutschen dann eingerichtet, dass man erstmal herausfindet, ob man auch einen gesunden Menschen vor sich hat, geistig gesunden.
Das meine ich.
Das muss man vorher prüfen. Da haben Sie recht, das sind 20%, die waren bloß bei uns, die wir damals bei MUFON getestet hatten, waren dann echt. Aber immerhin, ich habe also unter denen, die wir geprüft haben, eine ganze Menge Leute. Insgesamt kenne ich also 16 Entführte und geprüft haben wir 6. Also richtig noch also in die Tiefe gehend.
Ja, also um es ganz präzise zu sagen, Sie haben völlig recht, mich da zu korrigieren. 10% oder 20%, ich bin mir ein, in Ihrem Buch UFOs, die unwünschte Wahrheit, hätte ich 10% gelesen. Jedenfalls nur ein Bruchteil derer, die jetzt dann zu jemandem kommen und sagen, ja. Ich wurde.
Am Moment, Sie haben sogar recht.
Ah, okay.
Ja, recht, 20 hatten wir, richtig. Ja, 20 hatten wir und da waren 2 plus drunter. Also, wir haben recht.
Also, 10% von denen, die zu Ihnen kommen und sagen, ich wurde, glaube ich, von Außerirdischen entführt.
Ja, ja, aber in der Zwischenzeit sind eben viele dazugekommen, viele echte noch.
Naja, aber das ist interessanterweise ein ähnliches Verhältnis wie bei den Sichtungen unidentifizierter Objekte. Auch da lassen sich ca. 90-95% nachträglich dann
identifizieren.
Ursprünglich.
Also diese Sache ist totaler Unsinn. Es gibt, also wenn es UFOs gibt, 100%. Und zwar ist das bei den seriösen Gruppen, wie in Hestalen. Die können 100% nicht erklären und wir können eben so ein 95% nicht erklären. Denn es richtet sich danach, was man reinkriegt. Die unwissenschaftlichen Gruppen, die Laiengruppen, die kriegen einen Bericht und behaupten, das ist ein UFO-Bericht.
Ja, das meine ich
und
jetzt
das,
wieder.
Das ist aber Blödsinn, denn die Definition ist, ein UFO ist erst unidentifizierbar, wenn es von Skeptikern nicht aufzuklären ist. Wenn man aber einfach die Briefe nimmt und sagt, ich habe ja einen Haufen Briefe und da sind also Sternbeobachtungen, alles drin, sind alles UFOs, dann muss man nachher anfangen zu sortieren und dann bleiben bloß ein paar nicht unerklärte übrig. Das ist ja totaler Unsinn. Und das wird aber immer verbreitet, dieser ganze Blödsinn. Nein, wenn man UFOs hat, dann sind es meistens 100% echte. Wir können, wenn man nämlich Fotos analysieren, da sagen wir auch noch nicht, das sind UFO-Fotos, sondern das ist ein Foto, was so analysiert werden müssen. Was wir nachher in der Datei behalten, das sind 100%
Ja, das verstehe ich ja.
Nicht erklärbar.
Das verstehe
ich. Nur die Skeptiker behaupten immer, man könnte 90% aufklären. Manche sagen sogar 99, andere sagen wieder 100. Also das ist ein Blödsinn, aber der wird immer tradiert.
Ja, ja. Da sind wir jetzt, glaube ich, nochmal demselben Missverständnis aufgefallen. Ich meine natürlich wieder vor dem Aussieben. Also bevor man alle, da kommt jemand und sagt, ja, ich habe da was Komisches gesehen.
Ja, ja.
Auf dieser Ebene werden dann ca. 90-95% dann doch irgendwie erklärt.
Ja, das ist richtig. Und dann, aber das wird nicht irgendwie damit machen, bloß eben so Laien, also ein ganz tolles Geschäft. Und das, die glauben dann, das kann man dann für soziologische und psychologische Untersuchungen weiternehmen. Die kommen doch gar nicht in die Datei. Das ist genauso wie
wenn man. Genau, das ist ja klar. Wenn das mal bei MUFON in der Datei ist, nachdem also wirklich und MUFON ist ja. Sie sind ja auch ein Skeptiker in dem Sinne, dass Sie nicht alles glauben, sondern sich das genau anschauen, natürlich. Ne? Und also und von den Skeptikern bei MUFON, aber den in dem Fall meiner Meinung nach wirklichen Skeptikern untersucht werden und dann wird da ausgemistet und die, die dann in der Datei landen, die sind sicherlich sehr, sehr, sehr schwer zu erklären mit herkömmlichen Mitteln, aber davor,
und das finde ich. Also natürlich gibt es immer mal wieder einen Ausrutscher, nicht? Also weil man falsche Angaben bekommen hat und das stellt sich dann später erst raus, aha, der hat ja diese und jene Sache nicht berichtet. Zum Beispiel, dass er eine Aufnahme, ein Foto gemacht hat aus einem fahrenden Auto. Ja, dann ist es klar, dann ist ein nahes Objekt verwascht, verwischt dann und sonst wie. Aber das sind also so wenig Prozent. Normalerweise ist es doch so, dass man eben 90% Unerklärte auch in der Datei hält. Aber nicht etwa sagt, ja, darunter sind dann bloß 3% oder 5% nicht identifiziert. Das ist dieser allgemeine Unsinn, der immer verbreitet wird.
Ja, nein, das, so habe ich nicht gemeint. Also,
ja, ja.
Aber das Interessante ist nämlich, dass also jetzt von denen, die, dass dieses Verhältnis ungefähr gleich ist. Also auch von den, wo jemand ursprünglich glaubt, er sieht da was Unerklärliches und dann wird das genauer untersucht, da fallen ungefähr 90% raus, der restliche 10% kommt in die Datei und die sind dann, und auch bei den Entführungsopfern circa nur 10% derer, die ursprünglich glauben, naja, vielleicht wäre ich von Außerirdischen entführt, werden dann tatsächlich entführt. Also das Verhältnis ist ungefähr gleich.
Das ist richtig, aber da sagt man eben nicht im Vorfeld, solange man das prüft, sagt man eben nicht, dass das auch ein Entführungsbericht ist.
Wenn man sagt, es ist nicht.
Da, rein, nein. Nicht? Da guckt man erstmal nach. Und wir haben festgestellt, dass die Leute, die sich weigern, den MMPI-Test, das sind 600 Fragen, wo dann heißt, lieben Sie Ihre Mutter besser, mehr als Ihren Vater und gehen Sie oft ins Kino, solche harmlosen Fragen, 600 verschiedene, die sind in 40 Jahren, hat man das also herausgefunden, so toll, wenn man dann nachher das automatisch über den Rechner auswerten lässt, kriegt man raus, ob der manche zufrieden ist oder eine Neigung hat, ob er lügt, ob er Alkoholiker ist und so weiter und so weiter. Das ist für uns dann immer erstmal so ein Vortest. Aber wir haben zweimal ein Ehepaar gehabt, das sich weigerte, das zu machen. Und bei dem einen Ehepaar, die haben dann nachher alberne Geschichten über Außerirdische veröffentlicht, die wussten, dass sie was vermeiden mussten, nicht? Also so, die Amerikaner machen leider weniger diese psychologischen Tests. Mir hat mal jemand gesagt, ja, ihr habt's leicht, ihr habt dann jemanden, der euch hilft. Wir haben zwar auch welche, aber einer ist, der ist untersucht an der Ostküste und hätte dann die Hilfe dann von so einem Psychologen in der Westküste und das Land ist so groß und so weiter und so weiter. Ja, dann muss man noch sagen, wir haben zwei verschiedene, und zwar alle, auch die Amerikaner, zwei verschiedene Richtungen, in denen man untersucht. Die eine Richtung ist die therapeutische. Und die andere ist mehr so die historische etwa. Also die Leute, die ganz furchtbare Angst haben und nicht mehr schlafen können und so weiter, die gehen zum Therapeuten. Und das war bei uns dann auch der Dr. Wiethahn, der schon gestorben ist, deswegen kann ich den Namen jetzt nennen, aus Feldkirchen, Österreich. Und dann haben wir noch einen anderen gehabt, der mehr an den Erlebnissen interessiert ist. Und das sind ja zwei ganz verschiedene Paar Stiefel. die einigen Leute, die wollen nur helfen, egal was denen passiert ist oder auch nicht passiert ist, was sie erzählen, sondern sie wollen die Leute heilen oder therapieren. Während es viele interessante Untersuchungen gibt, ja, wo man wissen will, was ist denn nur im Einzelnen da oben dann passiert an Bord, wie sehen die aus und was war da alles, ist genauso interessant. Aber in diese zwei Richtungen muss man immer gut auseinanderhalten.
Zusammenfassend kann man jetzt also sagen, es war nicht ein einzelner Fall, der Sie dann letztendlich von der Realität des Entführungsphänomens und dieser Nahbegegnungen überzeugt hat, sondern es war wieder die Fülle.
Ja, und ja, das sind so die Details. Gerade hier, um mal zu sagen, von diesem einen Fall, den wir von dem Arzt, der sehr lange und sehr gut Hypnose bei Bongertz gelernt hat, also bei dem Führenden hier in Deutschland, da hatten wir herausfinden lassen, was ihm passiert war. Der hat in der Nähe von Frankfurt, also das war Anfang der 70er Jahre, ein saturnförmiges Objekt gesehen. Dann sah er auf dem Weg, das war abends schon, aus der Dunkelheit, ein paar Leute kommen, die ihm aber merkwürdig vorkamen. Und dann ist er ohnmächtig geworden. Er wacht wieder auf, sieht dieses saturnförmige Objekt noch, orange war das gefärbt, langsam wegfliegen und ist sehr müde und wankt nach Hause und hat Rückenschmerzen und Kopfschmerzen, schläft 48 Stunden, hat immer noch Rückenschmerzen. Und vergisst die ganze Geschichte. Irgendwann muss er mal Jahre später, eben, ich weiß jetzt nicht, waren es 6 oder 7 Jahre später, musste er zu einer Operation am Rücken und der Chirurg sagt, na, Sie sind ja schon mal operiert worden. Er sagt, nö, nicht, na, ich sehe doch, die sind im Operationskanal. Ist doch ganz klar, Sie sind operiert worden, lügen Sie doch nicht, oder haben Sie es vergessen? Und daraufhin ist er dann erst zu dem Hypnotiseur gegangen, also beziehungsweise dem Arzt gegangen, der die Hypnose durchführte. Und das hat ihm 15 Stunden gedauert. 15 Stunden, einmal war ich dabei, 3 Stunden lang. Ich habe gesehen, es gab keine führenden Fragen. Es wird also ganz, also ein guter Hypnotiseur macht auch durch Fangfragen, guckt, ob der Patient sich führen lässt, also ob man dem was einreden kann oder nicht. Und da kam dann raus, der ist ja an Bord geholt worden seinerzeit und ist da untersucht worden. Und als er sich erinnerte, war ihm das natürlich dann auch ganz schlimm vorgekommen und in diese Situation nochmal reinzugeraten. Und genau diesen gleichen Fall habe ich bei Brett Oldham, so heißt ein Musiker aus Las Vegas, der auch seit seiner Kindheit entführt worden ist, habe ich wieder gelesen, dass der auch sagte, er musste da eine Rückenoperation über sich ergehen lassen und der Chirurg sagte, Sie sind schon operiert worden und mit dem hat er genauso gestritten. Also sowas kommt dann schon häufiger vor und wenn man immer diese gleichen Dinge von verschiedenen Leuten hört, dann setzt sich das fest, dass man sagt, die haben sich doch nie ausgetauscht. Das ist wieder dasselbe. Zum Beispiel in 50% aller Fälle haben die Entführten Nasenbluten, auch nach der Entführung. Manchmal sogar zu dritt wachen auf, nachts alle drei aus der Familie, also Vater, Mutter und Sohn haben Nasenbluten. Oder zu fünft, wie in New York, Linda Korte, die beiden Eltern, ihr Sohn und dann, wie war es denn noch, so zwei, also Tochter und noch ein Freund des Sohnes, 5 Leute zur gleichen Zeit Nasenbluten. Dann bei der Frau Hollenweger, die hatte ja auch Nasenbluten und da kam ja dann noch diese Implantate dann raus, die wir dann auch, also jedenfalls 2 Stück untersuchen, lesen. Das sind also Sachen, die einen dann noch überzeugen, wenn immer dasselbe berichtet wird. Und zwar egal, ob das nur bei uns ist oder eben in den USA, dass man mal dieselbe Sachen hört. Nur das Unangenehme ist, dass die meisten eben Dinge berichten, die so unglaublich sind und die ganze Physik so durcheinander bringen, dass wir sagen, das kann man nicht glauben, das gibt es nicht, aber wenn es doch berichtet wird, ich bin jetzt bei dieser Akzeptanzhürde, wo ich noch nicht genau weiß, muss ich das denn glauben, dass Leute durch die Wände gehen, dass die Entführten, und zwar in 46% wird das berichtet, gehen, je nachdem, wie man jetzt fragt, das ist natürlich klar, ich habe jetzt hier eine der letzten Untersuchungen genommen von Marston Stoner Studie. Aber immerhin, das ist etwas, das kann man doch nicht glauben, beziehungsweise wenn man gezwungen wird durch die Vielzahl der gleichen Berichte, dass die Wesen ins Schlafzimmer kommen durch die Wände und dann jemanden mitnehmen, auch wieder durch die Wand, wenn die Vielzahl eben da sagt, ja, habt da 1000 solche Fälle, dann muss man es glauben, dann stimmt aber die jetzige Physik nicht. Und dann ist die Frage, ja, dann muss man ja wohl doch mehr Wert drauf legen auf parapsychologische Untersuchung. Man müsste doch da sich ein bisschen mehr mit reinknien, denn wenn wir bloß immer hinten dran sind und wir kriegen hier etwas vorgeführt, was wir immer glauben, es kann es gar nicht geben, dann können wir die Sache ja nie verstehen. Und so gibt es also in China eben Berichte, wo auch Leute tatsächlich durch Wände gehen können, so verrückt das klingt, aber das ist, gehört zur Parapsychologie, die auch nicht anerkannt wird. Einfach, weil man keine Theorie dafür hat. Und das ist, also im Moment sitze ich davor und weiß noch nicht, soll ich das glauben oder nicht.
Was mir aufgefallen ist, und das Interview mit Frau Hollenweger ist ja übrigens auch im Archiv, das habe ich damals sehr spannend gefunden, das war so meine erste Annäherung, die hieß Entführt, die Sendung, an dieses ganze Thema, war da sehr froh, dass ich da jemanden gefunden habe, der da das erlebt hat und auch darüber reden möchte, aber das mögen sehr viele Menschen nicht, was ich je verstehe.
Ja, also die ich sonst kenne, außer der Frau Hollenweger, kenne ich niemanden, der das machen möchte.
Heike Habel, die hatte ich auch mal zu Gast, die hat auch darüber gesprochen. Die hat auch über hybride Wesen gesprochen. Einige wenige gibt es. Was mir aber auffällt sehr oft ist, dass diese Erlebnisse, also die beginnen sehr oft, ich bin aufgewacht in der Nacht oder ich war gerade zwar am Einschlafen. Das heißt, das ist oft passiert das auch in einem Zustand, wo die, also vom Bewusstsein, also wo das Bewusstsein also in Alpha-Zustand geht, oder wo, also das Gehirn, Bewusstsein, wo also diese Menschen in einem veränderten Bewusstseinszustand sind. Hat das was damit zu tun?
Eigentlich nicht, ne? Nein, also da gibt es Entführungen direkt im Wachzustand und bloß werden die dann ohnmächtig, beziehungsweise können sich nicht erinnern. Vielleicht sind sie gar nicht mal ohnmächtig, aber hinterher wird ihnen da das Gedächtnis praktisch genommen.
Das ist also einer der letzten Strohhalme, die ich da habe, ist, vielleicht hat das irgendwas mit Klarträumen zu tun, mit Astralreisen oder so.
Ich habe ja schon gesagt, dass wäre ja ganz lustig, wenn es bloß mal eine einzige Person ist. Aber wenn nun andere dabei sind und das beobachten, gehen wir mal an, nehmen wir das von Linda Cortell, das Beispiel. An 6 verschiedenen Stellen in New York, an der Brooklyn Bridge, wird beobachtet, dass aus dem 12. Stock jemand herausfliegt, herausschwebt mit 3 kleinen Wesen. Einer von den Zeugen hat dann gesagt, mein Auto ist stehen geblieben, die Autos sind auch stehen geblieben, das Auto vor mir. Ja, und da hat sie geguckt und sieht, also da ist so ein ganz heller Scheinwerfer oder was das war. Und da dachte sie gleich, Disney macht da so einen Film über Schneewittchen. Denn sie sieht da die Frau, die hatte so einen langen Schlafanzug an und dann sind da so kleinere Wesen rum. Jetzt gehen die aber rein so in den Scheinwerfer und dann fliegt der Scheinwerfer weg. Und dann sagt sie, was war denn das? Das ist doch kein Märchenfilm. Das war so eine von den 6. Aber 2 andere, das waren Begleitpersonen für, dann nehmen wir den Namen ruhig, für Pérez de Cuellar, dem diese ganze Entführung gezeigt worden ist.
Der ist die Quelle, das habe ich gehört. In Brooklyn ist das passiert, ne?
Ja, in Brooklyn.
89.
89. Er hat immer selber zu den Bad Hopkins gesagt, also, sie werden mich dazu nicht kriegen, dass ich da irgendeine Stellung abnehme. Ich werde immer sagen, habe nichts gesehen. Bloß die beiden Personen, die Schutz für ihn waren, die Regierungsbeamten, die haben zugegeben, dass sie das gesehen haben. Einer ist sogar durchgedreht später, weil er das nicht mehr verstanden hatte. Die waren sogar mit Ferngläsern ausgerüstet, konnten es direkt sehen und waren direkt unter dem Fenster. Also gerade so, dass man die beste Sicht hatte. Das wurde richtig als Demonstration hier ausgelegt. Von Bad Hopkins ist es ja auch gewesen.
Unglaublicher Fall, ja. Und,
da kann man nicht mehr sagen, das ist irgendwie so ein Traum von der. Nein, wir müssen an die physikalischen Beweise gehen. Die physikalischen Beweise sind ja so, dass es nicht durchgehend jemand bei Bewusstsein erlebt. Das ist vielleicht auch der Fall, ja, wird gesagt, ist aber nur selten der Fall. Meistens ist es so, wie in dem Beispiel, was ich jetzt bei uns bringe, zwei Soldaten warten, dass sie an Bord genommen werden von einem Flugzeug, sitzen nebeneinander, schlafen kurz ein, sind wieder wach. Sag, was ist denn jetzt los? Was war denn dabei komisch? Und da liegen ihre Sachen, also Becher, wo sie draus getrunken hatten, verstreut und das Gepäck ist verstreut. Was war denn? Sie fahren zurück in die Kaserne und sehen dann, dass sie ihre Hemden vertauscht hatten. Das Hemd des einen hatte der andere an. Weil immer die Namensschilder noch dran waren. Da ist in der Zwischenzeit was gewesen. Da merken sie auch, ach Gott, das ist ja schon eine Stunde weiter. Das ist das eine. Oder am anderen Mal, ein Ehepaar steigt aus dem Wagen aus, weil es ein UFO über dem Wagen sieht. Der eine links, der andere rechts, also von der Fahrerseite, der andere auf der anderen Seite. Und dann plötzlich stehen sie aber beide nebeneinander barfuß und neben ihnen stehen aber ihre Strümpfe und die Schuhe nebeneinander. Oder die meisten Leute haben nach einer Entführung Zeichen am Körper wie eingeschnitzt oder eingeritzt. Das sind dann aber meist bloß dann so rote Narben, die man noch so sieht. Richtige Symbole manchmal. Aber andere mal bloß Schnitte oder Scoop Marks, wie man in den USA sagt. Dann ist die Haut so ein bisschen so im Kreis für mich so abgetragen. Das sind so Dinge, wo kommen die denn von selbst her? Dann Implantate. Also ich kenne jetzt noch einige Leute, die das Implantate noch drin haben, im Arm, im Fuß, in der Hand. Ach, nee, die könnte man natürlich dann röntgen lassen, haben wir dann auch machen lassen, ja, da ist was drin. Und jedenfalls ein Arzt in den USA,
Roger Lear,
ja, der ist ja 2013 leider gestorben, der hat 17 Implantate rausgeholt, allerdings dann chirurgisch, nicht? Und viele wollen natürlich nicht, dass sie dass in einer chirurgischen Operation dann.
So Orthopäde, ne?
War er. Wie bitte?
Er war Orthopäde.
Ne? Ja, er hat es auch nicht selber gemacht, sondern machen lassen. Aber er hat das Geld dann bekommen von dem Milliardär Biglow. Robert Biglow hat auch den Harvard-Professor, den Psychiater Mack, bezahlt und den Professor David Jacobs und den Bud Hopkins. Mack und Hopkins sind ja schon gestorben. Jacobs ist derjenige jetzt, der noch am meisten Entführungsopfer untersucht. Der
Historiker. Jacobs ist Historiker, ne?
Ist Historiker, ja. Und hat sich dann Hypnose selber beigebracht, ist dann auch mal reingefallen und nicht vorsichtig genug gewesen. Aber immerhin, also der hat ja nur auch 1100 Leute untersucht, Bad Hopkins 500, obwohl er 8000 Anfragen gekriegt hat, und Mack hatte 800 Anfragen, hat er bloß ein Zehntel dann auch, als er noch lebte, untersucht. Aber das sind schon Mengen, was da passiert. Und in Deutschland gibt es ja auch einige Psychiater und Psychologen, die sowas untersucht haben, gerade als der Dr. Fieberg noch, das war 1996, einen Aufruf gestartet hatte. Man sollte sich bei ihm melden, denn er hatte verschiedene Entführungsopfer und wer könnte ihm da helfen? Es kostet ja immer was. Die Entnahme von diesen Implantaten ist nicht billig und ich weiß nicht, warum das in den USA dann dermaßen teuer ist. Jedenfalls sollte es so ungefähr um die $1,000 sein. 70 hat er rausgeholt, kann er alleine gar nicht bezahlen. Aber es ist ja auch hier bei uns sehr schwierig, jemanden zu finden, der mitmacht. Sie können nicht einfach da zum Institut gehen und sagen, also hier haben wir einen Entführten oder so. Auch bei den Implantaten ist das schwierig. Wir haben zum Beispiel bei der Frau Hollenweger ein ganz reines Stückchen, so ein kleines Stückchen, mehrere Millimeter Plättchen aus Kupfer gefunden. Jetzt suchten wir nach einem Institut.
In ihrem Körper war das Kupfer?
Das war mit rausgekommen, als sie die Nase geputzt hat. Das ist richtig verankert gewesen.
Ja, hört mal auf,
ja. Mit dem Blut ist das mit rausgeschwemmt worden. Und da wollte man eine Isotopenuntersuchung machen, denn man kann feststellen, woher jedes Metall stammt, was man auf der Erde findet, hat natürlich eine verschiedene Mischung. Man kann dann sagen, ah, das ist aus Asien, Amerika, Afrika oder vielleicht von irgendwo, wo man gar keine Datei angelegt hat. Aber das geht schlecht. Was soll man sagen? Soll man sagen, man hat dieses Dings gefunden in einem Satelliten oder was? Oder man kann ja nicht sagen, das haben wir hier von einem Entführten. Dann macht so ein Institut gar nicht erst mit. Dann verliert es irgendwie guten Ruf. Das ist auch so ein Problem. Und genauso ist es natürlich auch hier mit den Entführungsopfern. Die können nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ich bin entführt worden und so weiter. Oder ich vermute, ich bin entführt worden. Das ist schon schwierig.
Ja, jemand hat im Chat davor geschrieben, ja, was haben denn dann die Leute gemacht, die da eine Operation machen wollten? Und dann sagt ihnen der Chirurg, ja, sie hatten ja schon eine und dann gehen sie zum, ich sage jetzt mal, Parapsychologen oder zum Hypnotiseur. Und
da ist dann die Operation nochmal durchgeführt worden.
Aber die haben das dem Arzt auch nicht gesagt, oder?
Nein, das hatten sie auch nicht. Nein, also hier bei dem hier Deutschen, dem Herrn Schuster, in Anführungsstrichen, das ist nicht sein richtiger Name, aus Frankfurt, der hat das nicht gewusst. Und nein, also der hat da gar nicht gewusst, dass er entführt worden war.
Ja, wer hat es dann, wenn er es wusste, hat er es seinem Arzt auch nicht auf die Nase gebunden und gesagt, doch, ich bin operiert, Sie haben recht, ich wurde operiert, aber das waren irgendwelche Wesen. Oder hat er das dem Arzt erzählt?
Nein, hier geht es ja bloß um diese zwei Rückenoperationen, die ich kenne, von dem Brett Oldham, der zwar ein Entführter war und immer wieder entführt wurde, aber nicht gewusst hatte, dass er am Rücken auch damals operiert wurde. Der hat es ihm gar nicht verschwiegen, der hat es auch nicht gewusst. Die hatten beide nicht gewusst, dass er operiert worden war. Der eine wusste, dass er entführt wurde, der andere wusste nicht mal das.
Ja.
Bei Brett Oldham, der sagte, es ist wohl das Beste, dass niemand sich erinnert, dass er entführt wurde. Er hat manchmal 50 bis 100 Menschen in seiner Situation an Bord gesehen, kommt drauf an, wann das war und wie groß das Objekt war. Jetzt kommen wir ja dazu, was so die Leute berichten.
Also 50 dachte, bis 100 sind
ja,
da gleich.
Ja, und zwar auf den großen Tischen, alle entkleidet. Und dann sagt er, diese unheimliche Stille. Man hört bloß die Instrumente so ein bisschen klappern, dann das Schlürfen der kleinen Grauen und dann mal das Stöhnen und Schmerzen von da oder dort. Und so. Okay. Und keiner oder die wenigsten konnten sich erinnern, er ja auch lange Jahre nicht. Hat sich dann aber durch Meditationstechnik, dann, weil er immer diese Albträume hatte, selbst das beigebracht. Jedenfalls kam da immer so in so blitzartigen Rückerlebnissen kam dann das immer mehr, kam immer mehr raus, was ihm alles so passiert war. Und auch die Frau Hollenweger hat ja gesagt, es waren mehrere an Bord. Und so kennen wir hier auch einige Entführungsopfer, die gesagt haben, ja, da sind Leute mit mir an Bord gewesen, die so in Trance waren. Die Frau Hollenweger war ja einmal in Trance, aber die anderen nicht, nicht? Die ja dann sagte, ich kenne sie daher, sie haben das und das Kleid angehabt. Also es ist nur in den allerwenigsten Fällen, dass sie sich wirklich erinnern können und dass sie die anderen auch sehen. Normalerweise ist es so, der Brett Oldham hat so etwas geschildert, ja, das ist ja alles so unglaublich, dass er sagt, er konnte sich erinnern, dass die kleinen Grauen, die ihn mit an Bord genommen hatten, eine Gruppe von ganz eng gefärschten Männern hinführten an so Liegen, und dann kam also eine andere Gruppe von entkleideten Frauen, die mussten sich da auch hinlegen, aber alle in Trance, nicht bei Bewusstsein, und einer von den großen Grauen. Also die Kleingrauen sind so etwa 1,20 Meter groß, sind möglicherweise biologische Roboter, aber die größeren sind etwas, ja, 1,50 Meter groß, sehen auch ein bisschen anders aus, haben nicht diese großen dunklen Augen, die, wo man nicht weiß, ob diese schwarzen Augen vielleicht Scheiben sind, die andere Sachen da abgrenzen. Naja, und das ist so unvorstellbar, dass er das da in seinem Buch alles geschrieben hat. Ja, da muss man erstmal schlucken und sagen, naja, also das wird ja hoffentlich nicht wahr sein.
Das so ist es, ja.
Auf einen Befehl hin, die Männer dann sich alle auf die Frauen legten. Und dann auf den nächsten Befehl, dann wurden die Partner gewechselt. Und er selber musste auch so gegen seinen Wunsch.
Ganz oft reproduktiv. Ganz oft.
Ja, also das ist ja das, Bud Hopkins und Jacob sagen, die untersuchen nicht, sondern die haben ein Programm. Und das Programm ist, Kinder zu erzeugen. Und das ist die nächste Akzeptanzhürde. Der Bud Hopkins hat ja in Intruders, in diesem Buch, was er 1978 geschrieben hat, zum ersten Mal erwähnt, dass Entführten die Föten weggenommen werden. So im dritten Monat, nachdem sie schwanger waren, Frauen, fehlt plötzlich der Embryo. Und sie gehen zum Arzt und der wundert sich, dass nicht mal ein Gewebe übrig bleibt, nicht. So, als ob es überhaupt nie was gewesen war, obwohl er früher oder vorher mehrmals bestätigt hat, dass alles in Ordnung ist und dass sie in anderen Umständen ist und keine Angst haben brauchte. Ja, die Frau vom Brett Oldham ist mit ihm, mit diesem Oldham, entführt worden, und Oldham ist gezwungen worden, die Entnahme des Embryos mit anzusehen, er konnte sich nicht rühren und sich nicht wehren und hörte, wie die Frau schrie und konnte nichts machen. Das sind so die Sachen, die so unfassbar und so wie ein Horrorfilm sind, an das eigentlich kein Science-Fiction-Autor jemals gedacht hatte.
Das ist auch was auch Betty und Barney Hill vorgeworfen wurde, dass sie das in einem Science-Fiction-Film gesehen hätten.
Das ist
ja Unsinn. Nur ganz kurz, bevor wir dann, das finde ich jetzt sehr spannend, also diese ganze Geschichte mit der Hybridisierung, wie gesagt, Heike Habel, ich weiß nicht, ob Sie das Interview kennen, hat da ähnliche Dinge erzählt, das war so 2008, 2009, glaube ich, habe ich das Interview gemacht. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob sie auch ein Kind verloren hat, aber da gab es also dann auch dieses Zusammentreffen mit hybriden Wesen, die irgendwie ihre Nachfahren sind und sehr emotional.
Vorher wird sie doch wohl gesehen haben, und das muss man ja auch sagen, dass die Entführten gelegentlich an Räumen vorbeikommen und das, oder sehen, dass es eine Menge von größeren Röhren gibt, so 60 cm groß, wo eine Flüssigkeit drin ist und wo dann Embryos drin schwimmen. Mhm. So, ja. So 50 bis 100.
Das hat sie gesehen. Ja,
ja, ich glaub, das hat sie eben auch, das sehen die auch alle. Ja. Das ist auch unfassbar.
Ja, Entschuldigung, Nachtaktiv schreibt er gerade im Chat, ja, hat sie, also ich nehme an, sie hat ein Kind verloren. Ja. Sie kennt die Sendung jetzt offenbar besser als ich, aber es ist jetzt schon Jahre her. Nur kurz, Jim Sparks, weil die meisten erinnern sich nur an Hypnose und das wird natürlich dann auch wieder angezweifelt.
Ja, ja, nicht die meisten, ja, also 30%, ja.
Ah, okay, und Jim Sparks erinnert sich, also der ist da komplett bei Wachbewusstsein. Kennen Sie den Zeugen? Jim Sparks? Sagt er nichts?
Nein, es gibt ja so viele, dass
man... Linda Hau hat sich mit dem beschäftigt und der erzählt da unglaubliche Geschichten. Der ist sogar sowas wie ein Kollaborateur. Das heißt, der macht inzwischen Folgendes und vielleicht haben Sie da auch, kennen Sie da auch Fälle. Der ist jetzt, sein Job oder war es, weiß nicht, ob es das jetzt noch ist, wenn es überhaupt ist, keine Ahnung. Aber er behauptet, dass sein Job bei diesen Entführungen, nachdem er sich jahrelang gewehrt hat und da sehr lange Beziehung mit diesen Grays, also klassische Grays und Reptiloide und weiß der Teufel, was noch alles. Dann irgendwann hat er sich damit abgefunden und dann haben sie ihm gefragt, ob er nicht seine Mitmenschen, die da entführt werden, beruhigen möchte, dann irgendwo am Raumschiff. Ja. Und der macht das dann. Ja. Der hat dann wirklich quasi gesagt, ja, ruhig bleiben und ist alles okay. Und auch interessant ist, die Leute sind vor Bildschirmen gesetzt worden, die offenbar unglaublich realitätstreues Bild erzeugt haben und auch sehr emotionalisiert haben, die Zuseherinnen und Zuseher. Und man hat ihnen dann so quasi Bilder gezeigt, wie die Erde irgendwie, die Erde stirbt und your planet is dying. Und so. Also eigentlich im Prinzip so, ich sag's jetzt mal, Greenpeace-Propaganda haben die da auf dem Raum. Ich meine, das ist völlig absurd.
Ja, das ist auch nicht echt. Das heißt, das seit 50 oder mehr Jahren wird immer wieder erzählt, die Erde, die geht kaputt. Ja, mein Gott, wenn die in 100 Jahren kaputt geht, ist mir doch das wurscht. Ja. Und das passiert auch nicht. Aber einer, wieder der Oldham, der Brad Oldham, dem ist das auch gezeigt worden und der hat gesagt, na, ihr werdet doch das zu verhindern wissen. Und dann, und das sind einfach, haben das Bild dann abgeschaltet. Das heißt, sie prüfen viel. Es wird auch dem Oldham ist dann auch sein gestorbener Schwiegervater gezeigt worden. Der sagt, du bist doch tot, es ist doch bloß hier so eine Holographie. Oder was? Weg. Dann jemand überfährt ein Kind und kriegt einen furchtbaren Schreck. Aber das Kind läuft noch zur Seite, verwandelt sich in kleinen Grauen. Er selber wird entführt und dann gucken die bloß die Emotionen, dass er nur diese Schuld hat. Das soll untersucht werden. Das ist ja alles so verrückt, dass die auch an unseren Emotionen Interesse haben. Etwas, was der Wahrheit entspricht, wird uns nicht erzählt. Jemand, der sich seit 60 oder 70 Jahren vor uns so versteckt, und alles im Geheimen macht, nicht mal sagt, was er vorhat, wo er herkommt, wozu er hier überhaupt diese Entführung vornimmt. Nichts wissen wir. Wir wissen nicht mal, wo diese Kinder, die dann da, die Hybride, die hergestellt werden, wo die bleiben, was die essen, ob sie überhaupt essen. Nichts wissen wir. Und wenn einer so geheimnisvoll tut, da hat er was Bestimmtes vor. Ich sage immer, es ist naiv anzunehmen, dass die seit 60 Jahren zu Tausenden herkommen und sich bloß die schönen Wolken angucken. Die haben doch ein Motiv. Ja. Und wenn man sich bloß die Häufigkeitsverteilung anguckt, dann weiß man, da ist was los. Die wollen was. Das muss aber vor uns geheim gehalten werden. Vielleicht ist es für uns alle das Beste, tatsächlich darüber gar nicht zu reden. Also wenn wir jetzt hier darüber reden und wenn Sie mich nachher fragen sollten, wie weit die Sache nun schon gediehen ist, ist immer die Frage, soll man das überhaupt erzählen der Öffentlichkeit? Denn es geht ja weiter, weil wir sind ja jetzt erstmal dabei, bei den Anfängen, wie das so in den Ende 90er Jahre war, in der Zwischenzeit geht es ja weiter und es wird immer bedrohlicher. Und darüber haben wir, reden wir ja noch gar nicht. Aber wir sollten eigentlich bloß noch mal erzählen, ein bisschen über die Statistik, dass beispielsweise die Entführung so mit 5 Jahren eigentlich losgehen, mit 4 Jahren. Zuerst haben wir gesagt, wenn einer zweimal ein UFO sieht oder entführt wird, na, dann ist doch das Unsinn. Denn das ist ja so unwahrscheinlich, dass man ein UFO sieht und dann das noch das zweite Mal sieht, dann lügt doch der Mann. Bis man dann später gemerkt hat, die suchen sich, also diese Aliens, suchen sich bestimmte Leute aus und holen die immer wieder ab. Aber dann auch mit einer Häufigkeit, dass man auch sagt, das kann doch nicht sein, jemand, den wir jetzt hier in Deutschland haben, der wird mehrmals oder zweimal in der Woche entführt. Naja, dann, es gibt Möglichkeiten, das zu testen, ob das dann überhaupt stimmt oder nicht. Aber das ist kein Einzelfall, das wird eben häufig gesagt. Dann kommt dazu, dass das ein Generationenphänomen ist, dass nur in den seltensten Fällen eine Einzelperson entführt wird. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Als wir in Plauen mal einen Fall untersucht hatten, wo ein Objekt im 12. Stock einer Frau direkt vors Fenster kam, 5 Meter Abstand. Ich habe das mal bei Discovery Channel diesen Fall genannt. War ich vor 2 oder 3 Jahren war das wohl in Toronto, habe das gegeben, wird auch im Fernsehen gezeigt. Die erzählte uns dann, ja, und im Anschluss, nachdem also das dann weggeflogen war, hatte ich einen komischen Traum. Ich lag auf so einer Bank, so einer Pritsche oder was, und so kleine graue Wesen um mich. Aber das Komischste ist, dass meine 4-jährige Tochter denselben Traum hatte. Und dann haben die beiden das ihrer Mutter erzählt, da fing die an zu weinen und sagt, ich weiß Bescheid, ich kenne das auch. Da haben wir noch gesagt, ja komisch, dass sie solche Träume kriegen oder eingepflanzt kriegen. Heutzutage sind wir eigentlich der Meinung, weil das überall woanders auch berichtet wird, dass immer wieder in der gleichen Familie jemand entführt wird. Und dass man aufpassen muss, dass die Kinder nicht vielleicht von einem selber auch entführt werden. Oder überhaupt, wenn der Mann von einer Entführten, oder wenn die dann heiratet und der Mann dann in die Familie kommt, wird auch entführt. Wir hatten zum Beispiel den Dr. Paul Schulte in Atlanta, der mir dann sagte, ja, er sei jetzt auch entführt worden. Der hatte nämlich einer Entführten immer geholfen, die Implantate rauszunehmen. Auf den Philippinen hat er gelernt, Sachen unblutig aus dem Körper zu nehmen. Er war der Einzige, glaube ich, den es überhaupt gab hier in der westlichen Welt. Und deswegen war er so gefragt und hat also Hunderte entführte und mit ihren Implantaten dann eben behandelt. Aber als er geheiratet hatte, Bums war auch dran. Also das ist sehr seltsam und Bud Hopkins meint ja, wir wissen überhaupt nicht, wie viel das passiert, weil die immer ohnmächtig werden, bevor es losgeht, oder sich jedenfalls nicht erinnern können. Und wir wissen nicht, wie viel überhaupt um uns herum gehen und so ein Entführungserlebnis hatten. Bloß merken, dass sie ein paar Wunden über Nacht bekommen hatten. Seltsam. Und das also bloß mal vorweg gesagt. Ich habe hier in der Statistik bloß eine Zahl, zum Beispiel 76% begegnen an anderen Entführten an Bord, das ist schon eine ganze Menge. 58% wurden medizinisch untersucht, 70% litten unter gynäkologischen Problemen und 40% litten dann später unter starken Kopfschmerzen. 80% hatten Implantate, also das ist schon eine Menge. Bloß die meisten Implantate werden ja gar nicht gesehen, weil sie etwas tiefer sitzen. Bloß die eine Beule machen, die werden ja dann eigentlich auch entdeckt. Oder 50% wurden mehr als 10-mal entführt. Das ist schon auch eine große Anzahl. Was wäre denn noch so interessant? Ja, wo die Implantate eingesetzt werden, wird in Hypnose oft wieder erinnert. In die Nase, ins Ohr, im Augensockel und in die Vagina. alles schon hat es gegeben. Also das bloß nochmal so zum.
Ja, da hatte ich letztens, weiß ich nicht, in der Vagina, da hatte ich eine Dame zu Gast, die selbst Regressionshypnose gemacht hat und die hatte eine Klientin, die über genau so etwas erzählt hat. Jetzt nur noch einen kurzen Schlenker zurück. Das ist natürlich alles komplett unglaublich und wir sind jetzt noch gar nicht da, wo ich unbedingt hin möchte, was denn jetzt eigentlich die Agenda sein könnte oder was man da vermuten kann und was da zum Beispiel Leute wie Hopkins oder auch Jacobs sagen und viele andere. Aber kurz noch den Schlenker zurück. Tatsächlich physische Beweise, wo man dann zu jemandem hingehen kann und sagen, da schau, es ist quasi, also ein physischer Beweis, so wie jemand sagt, er wurde zu dieser und dieser Zeit entführt und dann gibt es tatsächlich Radardaten, wo man auch sieht, dass da ein das gibt es nicht. Ne?
Nee, die könnte man das vielleicht gewinnen, okay. wenn irgendjemand mitmachen würde. Ja? Der macht nicht mit. Oder die Wissenschaft macht nicht mit, dass sie sagt, ja, jetzt lasst uns das mal beobachten, lasst doch den Jungs, die hier diese Entführung untersuchen, auch Radardaten geben. Wir kommen ja jetzt nicht mehr ran, das war ja bloß.
Sie hatten einmal Zugriff zu.
Ja, da hatten wir vorgehabt, da hatten wir gesagt, jetzt warten wir bloß ab, bis wir irgendwo einen Entführungsbericht kriegen. Und zur gleichen Zeit, wir hatten ja jede Nacht dann immer diese Aufnahmen und die UFOs sind ja relativ häufig, wenn man über mehrere Länder das beobachtet, wie aus der Schweiz heraus, ringsrum. Wenn man dann also eine Spur sieht, die da runter geht oder da eben sich aufhält, dann ist das doch ein Beleg dafür. Aber wen sollen sie dafür gewinnen? Es gibt das nicht. Weil ja jeder auf dem Standpunkt steht, das Ganze ist ein Unsinn und wird man schon irgendwie anders aufklären, das ist irgendwas Psychologisches, interessiert uns nicht. Dabei sollte man doch alles dran setzen, um, wenn es nämlich stimmte, diesem großen Schock und dem, was uns bevorsteht, zuvorzukommen.
Ja, da gibt's halt viele Menschen, die sagen, das ist doch nachvollziehbar, die sagen, nein, das wissen sie eh schon längst und deshalb rücken sie die Daten nicht raus.
Was Sie nicht wissen, das kommt ja erst langsam in der Hypnose, beziehungsweise nicht mal in der Hypnose, aber in der Befragung.
Nein, ich meine jetzt die, also die auf Militärs meistens, die auf Radardaten sitzen und so weiter.
Ach so, ja.
Da gibt es natürlich dann die Verschwörungstheorie, dass man sagt, naja, die wissen das ja längst.
Das ist Unsinn. Ach was.
Das glauben Sie, ist Unsinn.
Ach wo, natürlich. Der Professor Pritchard, der doch die MIT-Konferenz über Alien Abductions, ist übrigens auch in Deutsch erschienen, diese dicke Wälzer, beim Verlag 2001, aber natürlich jetzt längst vergriffen, aber in der Bibliothek können Sie es ja nachlesen. Der hat gesagt, nicht ein einziger Regierungsbeamter ist gekommen, um herauszufinden, was wir denn nun, um zu erfahren, was wir herausgefunden haben danach. Also wenn sich da jemand interessieren würde, dann geht er doch hin zu denen, die nun gerade das Allerneueste entdeckt haben. Nix. Und mein Freund, der Dr. John Alexander, ist ja auch rumgelaufen da in den einzelnen Geheimdiensten und hat gesagt, jeder glaubt, der andere untersucht es. Jeder hält es immer ein bisschen zurück und sagt, nee, das bleibt geheim, klar. Aber es gibt keine Stelle, die das untersucht. Das wäre ja zu schön. Also ich würde ja mir wünschen, dass die Verschwörungstheoretiker recht hätten. Da genau das Gegenteil ist der Fall. Die haben keine Ahnung, die Regierung weiß davon nichts. Weiß ich doch selber. Ich war doch da an der Rockefeller-Konferenz beteiligt und Rockefeller selbst sollte ja dem Clinton als Berater mitteilen, was an UFO-Sachen dran ist. Clinton hatte damals keine Ahnung davon gehabt. Also dann kann man mal sagen, ja, da gibt es eine andere Gruppe, das ist eine ganz gemeine, verschwiegende Gruppe und die weiß alles, hat alles und so, hat alles im Griff. Aber wenn man da einfach eine finanzielle Untersuchung macht, das hat der Alexander ja in seinem Buch durchgeführt, dann merkt man, das geht gar nicht. Also da wird niemand finanziert, der einfach so als eine Gegenregierung schnell mal alles unterm Tisch hält. Die wissen nichts. Und wenn der Alexander, der ja auch bei der NATO in Brüssel akkreditiert ist, wenn er da hinkommt, dann wissen die alle, dass er ja früher bei den Geheimdiensten war, fragen ihn immer, was gibt's denn da Neues? Die wissen hier auch nichts, also in Europa. Und als dann über die UFO-Fälle das ging nach den belgischen Dreiecken ist das ja gewesen, der Tullio Retsche, ein großer Physiker aus Italien, Auftrag gekriegt hatte, mal zu fragen, ob die Militärs von UFOs hier in Europa auch eine Sammlung angelegt hatten. Dann kam raus, nö, aber das wird immer mal gesehen. Ja, sollte man eigentlich mal machen. Hat er dann den Vorschlag da gemacht in Straßburg. Das war aber gerade zu der bösen Zeit, so 1993, 94, als es da um die Serbien-Krise ging, da haben die Abgeordneten abgelehnt, dass man eine Forschungsstelle einrichtet, die sollte in Toulouse stattfinden. Da hat der Tullio Retsche noch gesagt, ja, also das interessiert doch aber die Leute. Sie werden sich wahrscheinlich dann irgendwelche Pseudowissenschaftler einfangen, ja, die ihnen dann irgendwas erklärt, wenn die offizielle Wissenschaft einfach die Augen zumacht. Wir müssen doch irgendwas machen dagegen. Also so ist die Situation. Also von wegen, dass es da irgendjemand gibt, der alles kennt und alles weiß und was geheim hält, schön wär's. Ist aber nicht der Fall.
Okay. Katharina Wilson, 1993, beschreibt ja zum Beispiel alle möglichen Arten von Aliens und Hybriden, und sie und Carla Turner und viele anderen beschreiben dann aber manchmal auch menschliche Akteure, die bei diesen Entführungen auftreten, die teilweise Uniformen tragen sollen oder und jetzt gibt es natürlich dann auch wieder Menschen, die sagen, ja, das ist das Militär oder das ist
so
keine Ahnung wer.
So soll es ja auch aussehen.
Okay.
Ist es natürlich nicht, denn die Burschen ziehen sich was an. Mhm. Es ist ja, also wenn Sie die letzten Bücher vom Bud Hopkins und Jacobs lesen, dann spielen die mit uns und lassen uns in jede Falle reintappen. Das ist ja viel weiter, also diese Unterwanderung ist ja viel weiter, als sich überhaupt jemand vorstellen kann, der sich nicht mit der Sache beschäftigt.
Was ich jetzt bei diesem Desinteresse der Militärs, geht mir nicht so ganz ein, weil es gibt ja sehr viele, gerade jetzt wieder soll eine neue Doku rausgekommen sein, gab es auf Exopolitik, glaube ich, eine Meldung, nein, auf Grenzwissenschaft, über unidentifizierte fliegende Objekte, die über militärischen Anlagen, also Abschussanlagen, die auch die Kontrolle übernehmen über diese Atomsprengköpfe. Also sobald das passiert, müssten doch alle völlig außen
halten. Das ist ja der Witz, aber mit dem habe ich ja auch gesprochen. Ach, wie heißt er denn, der dieses Buch geschrieben hat?
Hastings, glaube ich.
Hastings, ja. Und der hat ja da geschrieben, dass die Soldaten, die dieses Objekt da über diese Anlage gesehen hatten, vielfach in den verschiedenen Stationen vom Geheimdienst überhaupt nicht befragt wurden. Und die haben gesagt, ja, wenn da irgendjemand, so ein Sportflieger, sich verfliegt, dann kommen sie sofort und da werden lange Untersuchungen durchgeführt. Warum sind wir denn nicht befragt worden? Ja. Das widerspricht eben, dass die ein Interesse dran haben. Und das hat er in vielen, vielen Fällen beschrieben. Also wenn es nicht so häufig wäre, dann würde man sagen, naja, das ist einmal vorgekommen.
Ja.
Nee, die haben nicht ein Interesse, groß zu untersuchen.
Nein, das geht mir nicht. Da gibt es auch jetzt in Frankreich wieder, da wo also diese Drohnen, wo man, aber teilweise sind die Drohnen ziemlich seltsam und sehr persistent.
Ja.
Aber da gab es ja auch Fälle, also das wird dann immer von Leuten, die jetzt dran glauben wollen, dass das die guten Außerirdischen sind, vielleicht ist es, oder die guten Wesen sind oder was auch immer, was ich jetzt weder bestreiten noch sonst was möchte. Aber die sagen dann, ja, die haben das abgeschalten, um den Militärs zu zeigen, ja, da seht ihr, ihr könnt. Wir werden euch nicht erlauben, einen Atomkrieg zu starten. Und was dann immer wieder vergessen wird, ist, da gibt es aber auch Fälle, wo die Countdown-Sequenz einleiten.
Ja.
Und dann, das ist doch nichts anderes als Erpressung. Das ist doch nichts anderes, als wenn ich sage, hey, ich kann machen, was ich möchte, wenn sie euch blöd spielt. Ja. Ist das vielleicht der Grund? Weil die sagen einfach, wenn ihr anfangt, dieses Phänomen zu untersuchen, dann starten einfach die Atomraketen und ihr könnt nichts dagegen machen.
Ja, so nicht, aber dieser Oberst, De Brouwer aus Belgien, der hat ja gesagt, unsere Maschinen sind gegen dieses Phänomen machtlos.
Völlig,
das ist richtig gesagt. Und die Leute, die beim Militär sind, wie zum Beispiel, oder waren, wie der John Alexander, die sagen, ja, wir wissen doch, dass man dagegen gar nichts machen kann, also wird gar nicht groß irgendwie untersucht.
Also, aber dann ist das schon, dann ist das eigentlich der Grund, man sagt, wir können dagegen nichts tun, also ist die einzige Option, die wir haben, das Ganze unter der Decke zu halten, weil wenn das irgendwie rauskommt, ist vernünftig, weil wenn jetzt rauskommt, okay, da gibt es irgendwelche seltsamen Wesen, die weiß Gott woher kommen, oder, also ich meine, das können jetzt parallele Dimensionen. Sie zum Beispiel verfolgen auch die These, dass es Zeitreisende sein könnten.
Wir wissen es nicht.
Aber wenn die jetzt daherkommen und mit uns machen können, was sie wollen, dann würde das ja die Autorität dieser Autoritäten völlig unterminieren.
Ja, das ist es doch. Da kommen wir ja jetzt langsam hin. Also wir müssen erstmal sagen, was alles lässt darauf schließen. Sie haben ja keine Sprache, brauchen sie nicht. Sie unterhalten sich auch mit den Entführungsopfern auf telepathischem Wege und die wissen nicht, was Schrift ist, brauchen sie nicht, weil sie ja akustisch gar nicht groß reagieren, verstehen sie auch nicht, was Musik ist. Weil sie keinen Ehrgeiz haben und weil sie auch keine Knochen haben. Sie sind ja so gummiförmig eigentlich, wenn sie beschrieben, auch die Gelenke, machen sie auch keinen Sport. Also sie haben eigentlich kein Interesse an dem, was uns ausmacht, die wir Individualisten sind. Sie sind es aber nicht, denn wenn man telepathisch miteinander verbunden ist, denkt man gleich und man hat Gruppenbewusstsein. Und ein Gruppenbewusstsein ist so, dass man von jedem weiß, was er denkt, was er will. Und man kann nicht ausbüchsen und einen Verrat üben, etwa, sodass einige von diesen Außerirdischen uns dann mal heimlich zustecken. Pass mal auf, wir sind dafür da oder die sind dafür da, die wollen das und das machen. Gibt's nicht. Da kriegt man ja gleich raus. Damit gehört ja dazu. Und das ist das, was man erstmal lernen muss, dass die Burschen eben anders denken, anders bewusst sind und gegen das Individualistische, was wir haben, da auch vorgehen. Manches verstehen sie nicht so ganz, sie wissen nicht, die Empathie kennen sie nicht, die wir haben, müssen die ja wohl auch nicht, weil sie alles eins sind, also nicht individuelle Wesen sind, die, wenn einem anderen was passiert, dem helfen wollen. Sie gehören ja dazu und empfinden das Gleiche. Das ist alles so fremdartig und anders. Aber das Schlimme ist nur, dass sie das, wo wir immer meinen, gibt es gar nicht, nämlich dieses magische Einwirken, anders als das Hypnotische. In der Hypnose, wenn da jemand in die Hypnose versetzt wird, meinetwegen bei Regen, nach draußen zu gehen, dann wird ihm eingeredet, der soll das als trocken und als sonnig empfinden, dann empfindet er das. Während die Wesen, wenn sie jemanden nach draußen schicken, diese Menschen sich sträuben, weil sie wissen, sie werden ja nass, sie können aber nicht, es geht nicht, sie können nicht wieder rein ins Haus. Das schreibt ja der David Jacobs, der 17 solche Fälle untersucht hat. Sie können nichts machen, die Magie ist so stark. Frau Hollenweger hat das ja auch geschildert, dass sie da zusammengeführt wurde, dass ihre drei Leute, die mit ihr zusammen da von Zürich nach Bern fahren wollten, den Zug nicht erreichten, obwohl sie alle woanders wohnten oder arbeiteten, bloß um diesen einen Herrn, mit dem sie da zusammenkommen musste, dann in dem Abteil zu halten. Das ist ja dieses Magische, was die machen können. Und das ist das Schlimme.
Also das Verändern von Wahrscheinlichkeiten, sie beeinflussen
ja.
Das ist ja völlig irre.
Ja, und wir sind aber der Meinung, Magie hat nicht funktioniert, gab's nicht, gibt's nicht und geht gar nicht. Die haben aber so einen starken Willen, aber so stark. Manchmal haben ja Leute schon gesagt, wegen dieser Experimente von Libet, dass es eigentlich gar keinen eigenen Willen gibt für die Menschen. Totaler Blödsinn, jetzt hat man ja herausgefunden, ist nicht so. Nein, aber die haben so einen starken Willen, dass sie da sogar Naturereignisse verhindern können. Und die Menschen völlig machtlos sind und manipulieren können. Und das ist eigentlich das Schlimme. Sie können uns Erlebnisse eingeben. Sie können uns was vorgaukeln. Und wir glauben, das ist zum Beispiel, ist ja sogar ein Nobelpreisträger entführt worden, der Mulis, also Biochemiker. Ja. Der in seiner Autobiografie da geschrieben hat, dass er an dieser Holzhütte, wo er wohnt, in einem Dachs begegnet ist, der dann sich auf zwei Beine stellte und sagte, guten Tag, Herr Dr. Mulis, natürlich in Englisch. Und das ist das Screen Memory, wie wir dazu sagen, da die das Ehepaar, was in Knittelfeld gerade von der UFO-Sichtung kam, und fährt mit dem Auto, sieht zwei riesig große Rehe, die es eigentlich gar nicht gibt, die waren hirschgroß, die sie mit blauen Augen, blau haben die Rehe auch nicht, blaue Augen, anguckten und fixierten, und dann sind die langsam zur Seite gegangen, sodass das Auto wieder weiterfahren konnte. Hinterher war dann eine Stunde oder wie viel, dann weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Waltrauter und Jürgen Trieb, diese Schilderung ist übrigens im Archiv. Ja. Das ist, glaube ich, Lichterzauber heißt sie, glaube ich.
Aber das ist das Übliche, dass man einfach irgendwie Figuren sieht, Eulen oder wie gesagt eben hier Rehe, Dachse. Es waren aber, wenn man in Hypnose dann diese Leute hereinbringt, waren das aber kleine Graue. Und dann ist auch was passiert, was die dann auch schon längst vergessen haben. Es geht so weit, dass manche Leute meinen, sie sehen schwarze Hubschrauber. In Hypnose merkt man, ach so, das sind saturnförmige Objekte gewesen. Das hat der Bud Hopkins jetzt bei einer ganz, ganz blöden Geschichte geschrieben, wo eben so ein menschliches Wesen, denkt man, also jedenfalls einer, der wie ein Mann aussah und sehr intelligent war und sich angefreundet hatte, so mit dem einen Herrn dabei war, wie der mit kleinen Grauen dann seine Frau untersuchen ließ, nachdem da diese zwei saturnförmigen Objekte dann, die waren auf dem Heuwagen, waren mit der Heuernte, ich will nicht jetzt in die Details gehen, aber immerhin dann in Hypnose kommt das raus. Ja, denen ist ja was ganz anderes passiert, als sie lange Jahre im Gedächtnis hielten. Die Frau hatte Albträume, musste dann sogar ins Krankenhaus, weil sie immer wieder merkt, da ist was gewesen, sie ist vergewaltigt worden. War dann auch so, in Hypnose kam es dann raus. Also da sind Menschen, die mitmachen. Manchmal wohnt ein Mann, der oft weg ist, ein paar Mal kommt, und sagt, der trinkt bloß Wasser und isst gekochte Eier. Und führt dann eins von den Mädchen auf ein Feld und in diesem Feld sieht man dann ein UFO landen. Und da spricht er auch mit den Insassen und so weiter. Also dann ist die Frage, ist das ein Mensch, der umgedreht wurde von denen, oder sind die schon so weit, Hubride zu züchten, wie der David Jacobs schreibt in seinem letzten Buch von 2015, die versuchen jetzt hier in die Gesellschaft einzugehen.
Ja, also Hubride, das muss man vielleicht kurz erklären. Hybride, das waren früher, also Heike Habel beschreibt das eben, also Wesen, die so halb Mensch, halb Alien sind, halb Grey und eben ein bisschen andere Augen haben und die schauen noch ziemlich alienmäßig aus, zumindest in deren Erinnerung. Und Hubride, also Hybrids nennt er sie, glaube ich, sind dann wieder Mischwesen, aber sie sehen praktisch aus wie Durchschnittsmenschen.
Ja, bloß und mit dem Unterschied, dass sie diese paranormalen, diese magischen Fähigkeiten.
Ja, genau. Sie sehen aus wie Menschen, man kann das überhaupt nicht erkennen, aber sie können uns mit ihren Gedanken kontrollieren.
Ja.
Großartig.
Wenn das aber stimmen sollte,
dann haben
dann passiert was ganz Gemeines.
Ja.
Dann ist auf der einen Seite völlige Ablehnung und UFOs gibt es nicht, Außerirdische gibt es nicht, Entführung gibt es nicht, alles Unsinn. Und auf der anderen Seite schleichen sich die Burschen in alle Behörden und in militärischen Stellen und Kreise ein, ohne dass wir es merken.
Ja, aber bleiben wir da ein bisschen bei dieser Geschichte. Also, dass also diese Mischwesen gezeugt werden, diese Story gibt es wirklich seit den 80ern sehr, sehr stark, oder? Oder vielleicht auch schon vorher. Aber da kam das irgendwie auf.
Hybriden,
Die Hybriden. Da kam dann auf, dass also Menschen behaupten, sie hätten dann gesehen, wie in solchen diesen Glasröhren. Matthias hat übrigens auch ein schönes Bild gemacht. Übrigens, nur ganz kurz noch, weil Sie vorher gemeint haben, Magie, also das grenzt an Magie, was die dann machen, die verändern da Wahrscheinlichkeiten. Matthias hat, also der immer die Illustrationen macht, der hat da ein recht interessantes Buch geschrieben, das nennt sich der Spin Switcher und das ist also in Romanform, sinniert er darüber, referenziert übrigens auch einige ihrer Sendungen hinten im Anhang. Was wäre, wenn jemand tatsächlich ein Programm oder Software und Hardware entwickelt, die tatsächlich eben das kann hier auf der Erde. Ja. Wie gesagt, das Buch heißt der Spin Switcher und ist recht interessant. Das ist das Erste, was ich in der Richtung gelesen habe, muss ich sagen. Also absolut innovativ in dem Sinn. Und wenn man sich also jetzt vorstellt, dass das technologisch reproduzierbar wäre, solche magischen Effekte, ich meine, da, naja.
Ja, da muss man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen, damit man es versteht, wieder zu der Heimschen Theorie. Danach haben wir noch nicht entdeckt, dass es, wie er theoretisch meint, Aktivitätenströme gibt. Aktivitätenströme, die normalerweise in X5, also in den Transdimensionen X5 und X6 zu Hause sind, als Bilder und Informationen, Ideenkomplexe, da kommt man nicht ran, vielleicht mit dem Bewusstsein schon mal unter einem gewissen Zustand, aber sonst nicht. Aber wenn das dann in den Raum kommt, also hier herunter projiziert wird, dann erscheint es als Gravitationswellen, so nach dieser Theorie. Und die sind Träger von Informationen. Und Träger von Informationen bedeutet, dass sie eben die quantenmechanischen Wahrscheinlichkeitszustände umstrukturieren können, je nachdem, wie die Information das haben will. Dass zum Beispiel der wahrscheinlichste Ort jetzt 10 cm weiter weg ist von der Murmelkugel, auf die sie wirken, und dann rollt die dahin. Also bloß mal, um das so kurz zu sagen. Also diese Aktivitätenströme sind es aber wohl, die wir sehen, wenn wir merken, von diesen UFO-Objekten gehen Strahlen aus. Wir sagen dazu Lichtstrahlen, weil es leuchtet. Aber es sind wohl Aktivitätenströme, die wechselwirken mit den Luftmolekülen und dann natürlich also Licht zur Lichtsendung dann führen. Aber in diesem Strahl gibt es, wie in der Magie, die Möglichkeit, irgendwelche Informationen in der Weise zu steuern, dass es für uns so wie Magie aussieht, nämlich in Lichtstrahlen Menschen an Bord zu holen oder in diesem Strahl Räume transparent zu machen. Und das ist die Sache, die eigentlich in der Parapsychologie gesucht werden muss, dass wir an die Aktivitätenströme rankommen, damit man mal weiß, was die anderen schon können, damit man bloß eine Ahnung hat, damit man nicht wie doof da ist und sagt, ja, also das kann nicht sein, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass sowas geht. Naja, aber ein bisschen in die Nähe sollte man kommen, und zwar mit theoretischen physikalischen Modellen. Und das geht über diese Sachen.
Ja.
Denn es sieht so aus, als ob sie die Unsichtbarkeit nur dann hinkriegen, also für die kleinen Wesen oder Durchdringung, wenn so ein Objekt in der Nähe ist, was diese Aktivitätenströme herstellen kann. Wenn sie ein bisschen weiter weg sind, können die zum Beispiel, wieder ein Beispiel bringen muss ich gleich, dann können die wahrscheinlich nicht an Bord, so ohne weiteres. Beispiel: Ein Dakota-Indianer ist in den 80er Jahren, weiß nicht mehr genau, beauftragt worden, nachts mit seinem Räumfahrzeug auf dem Highway Massen von Schnee wegzuschaufeln. Es gab da so einen Blizzard und das war ganz schlimm. Also nach 12 Uhr Mitternacht ist er also gefahren. Plötzlich sieht er recht dicht vor ihm einen leuchtenden Teller und da stehen und in dem Schnee treiben, sieht er noch so zwei Gestalten darunter. Dann fliegt dieser Teller weg, aber einer von den Gestalten läuft nach links rein in den Wald. Er fängt wieder an, loszufahren. Dann plötzlich läuft dieses kleine Wesen zu seinem Auto hin, sitzt plötzlich, ohne durch die Tür zu gehen, sitzt auf dem Nebensitz. Beide haben Angst und wissen nicht, was sie machen sollen. Und er hört bloß in seinem Kopf, dass er sagt, zu kalt, wo ich herkomme, da ist viel wärmer. Kann er nicht im Wald hier so stehen. Na, den nimmt er mit und weiß gar nicht, was er mit ihm da reden soll, kriegt auch keine richtigen Angaben so im Kopf, macht die Kurve und fährt wieder zurück, wie er beauftragt worden ist, wieder an die Stelle kommt, wo der Kleine da in sein Auto gekommen ist, ist dieses Objekt wieder da. Und da geht der Kleine dann raus und verschwindet in diesem Flugobjekt und verschwindet. Also es sieht so aus, als das Objekt weg war, war es zu weit weg, sodass er nicht mehr in dieses UFO mit rein konnte, reingeholt wurde, reinschweben konnte. Aber als es in der Nähe war, da ging das wieder. So gibt es also verschiedene Beispiele.
Ja.
Aber das sind alles so Hinweise, man muss sehr viel lesen und sehr viel von diesen Sachen mitkriegen, damit man mal weiß, wo sind die Grenzen dessen, was sie können und wo geht das dann los, wo sie es nicht mehr können. Beispiel ist auch herauszufinden, wie ist die Korrelation der Entführung zu den Objekten, in die sie reinkommen. Und zwar ist es so, dass die meisten, also 40%, Entführungsopfer schildern, dass sie in Teller entführt werden. Dann kommen, und zwar bloß mit 10% Dreiecke und mit 10% Zigarrenformen. Kugeln offensichtlich nicht. Also muss man immer aufpassen, wenn man sowas von Weitem sieht. Könnte sein, dass wir etwas mit mir vorhaben. Wenn es eine Kugel ist, braucht man keine so große Angst zu haben wie vor einer Scheibe etwa.
Ja, also Whitley Strieber hat da mal ein sehr schöner Quote von ihm. Also wenn, da wurde eine bestimmte Form von Objekt beschrieben und wenn das also jetzt daherkommt und dann blau oder irgendwie zu leuchten beginnt, dann solltest du weglaufen. Und der Whitley sagt, wohin?
Ja.
Es gibt kein Entkommen. Ne?
Ja, es gibt kein, das ist ja das Schlimme. Wenn sich die Entführten einem Forscher anvertrauen, dann möchten sie immer, dass es aufhört. Können sie irgendwas machen? Was können sie mir empfehlen? Tja, manche haben gesagt, ja, zu beten, nach Jesus zu rufen, das haut nicht hin, funktioniert nicht. Und das ist mal die Frage, wo sind denn unsere Götter, die uns da helfen, unsere Engel? Wo ist denn Jesus? Wo ist denn Maria, dass die uns Menschen hier gegen die Landern hilft? Nix. Und ich meine, gut, das ziehe ich mal wieder zurück, aber ich bin trotzdem etwas enttäuscht, dass wir keine Hilfe kriegen.
Ja, von unserer Religion. Gehen wir jetzt wieder zurück zu dem Szenario. Wir sprechen da doch schon jetzt 2 Stunden, aber also das ist es. Ja, aber wir können. Ich habe keinen Stress, also solange Sie sprechen wollen. Aber gehen wir noch. Aha, da ruft jetzt. Na doch nicht. Kurz wollte jemand anrufen. Egal. Gehen wir doch nochmal zurück zu diesem Szenario mit den Hybriden oder vielleicht. Versuche jetzt doch den Hörer reinzunehmen. Okay. Freesoul, hallo. Du bist der teuerste Anrufer, du traust dich. Ja, machen wir vielleicht einmal jetzt wirklich eine Hörerfrage. Du möchtest eine Frage stellen?
Ja, ich war so aufgeregt, weil Illo Brandt von Ludwiger heute da ist.
Ja, das ist ein
aufregendes Thema, ne? Ich komme überdurchschnittlich aufgeregt vor, subjektiv auf jeden Fall. Ich kenne die Bücher von ihm, ich kenne alle Sendungen.
Stell schnell deine Frage, stell schnell deine Frage, wir wollen weitermachen.
Okay, es geht um die Möglichkeit, sich zu wehren. Und zwar erstmal das physische Wehren. Patrick Hübner hat einen Vortrag bei Exopolitik gehalten auf YouTube und er sagte, das wäre nicht möglich, das kann man den Leuten aus dem Kopf schlagen, man wird ja paralysiert und so. Also warum ist es nicht zumindest mental möglich, dass man sich zum Beispiel durch Meditation sich darauf vorbereitet? Weil ich auch persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich was nicht will, kriege ich das auch mental hin, Sachen, die eigentlich durchschnittlich nicht möglich wären, die kann ich erreichen mental.
Gegen Magie sozusagen, bitte.
Also,
ja.
Also normal können Sie sich nicht wehren, auch nicht durch Konzentration und sowas, das nicht, aber Sie können deren Logik durchbrechen. Die funktionieren nämlich vollkommen logisch. Man kann durch Lachen oder Witze machen, rumstrampeln, die völlig aus der Fassung bringen. Und in dem Moment kann man weglaufen oder kann man was machen. Jedenfalls sind sie dann so aus der Fassung, dass man ein bisschen Kontrolle über sich selbst behält.
Klingt wie, wenn das Roboter wären. Klingt wie, als wären das Roboter.
Ja.
Manche sind ja auch Roboter.
Hat ja auch gesagt, also ja. Biologische Roboter, sie denken ja gleich und sie haben bloß ihre Arbeit vor, nichts anderes. Also nur die Leute abholen, entkleiden und vorbereiten, dass die sich hinlegen, dass man die Apparate macht. Es wird ja nicht irgendwie mit den Entführten gesprochen. Aber bloß nochmal so zurückzukommen, wie wehrt man sich? Also das ist eine Möglichkeit und das nächste ist, was wir immer schon gemerkt haben, wahrscheinlich kennen die das nun auch schon, aber eine Kamera aufstellen. Eine Kamera, die jede Sekunde ein Bild macht, und zwar dahin, wo man liegt, im Schlafzimmer. Das haut ganz gut hin, denn sie wollen nicht, dass sie bemerkt werden.
Ja, warum schalten die Kamera dann nicht aus vorher, das verstehe ich nicht.
Wie?
Warum schalten die dann einfach die Kamera vorher aus?
Das ist uns dann später auch passiert, aber man hofft ja, dass nicht immer dieselben wiederkommen. dass sie nicht alle genau wissen, was man hier macht. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und dann eben, wie gesagt, sich unlogisch verhalten, ganz, ganz albern.
Gute damit Taktik.
Ja. Also das hat geholfen, ja.
Eine paradoxe Intervention.
Ja, dann noch etwas anderes. Kurz bevor man gelähmt wird, wenn man merkt, oh, jetzt kommt eine Lähmung, dann versuchen, die Hände auf und zu machen, dass die Bewegung immer noch funktioniert, wenigstens in der Hand. Dann können sie einen nicht so schnell lähmen. Naja, also da sind wir auch seit Jahren schon dran mit der Dr. Rima Leibe oder einer Kinderpsychiaterin. Haben wir auch lange unterhalten. Die hat eben auch viel Erfahrung mit einer Abwehr. Aber das ist eben sehr schwer. Man kann doch nicht weg. Also man kann nicht einfach die Wohnung wechseln. Jemand hat mal sein Auto gewechselt. Er konnte sein Auto nicht mehr in seinem Auto fahren. In der Hypnose merkt man, dass er da mehrmals entführt wurde. Im Neuen ist er dann aber auch wieder entführt worden. Also,
ja, das, ich sehe das so, das ist ja klar. Also ich verfolge das ja auch schon seit Jahren und so. Und ja. Was mich am meisten so umtreibt, jetzt gerade im Moment und auch die letzten Monate, ist, dass man irgendwas findet, endlich, verdammt nochmal, dass man sich, vielleicht klingt das lächerlich, sich wehren kann dagegen. Und zwar nicht nur, dass man langsamer paralysiert wird oder dass man eine Kamera aufstellt und dann kommen sie vielleicht nicht oder machen sie aus, sondern dass man wirklich, ich möchte kurz das Beispiel nennen von Stefan Franke. Wingman hat beim Remote Viewing berichtet, dass die Aliens in der Regel eigentlich immer stärker sind mental. Die tun einen aus dem Target rausschmeißen und die können einen auch festhalten und ist immer wieder dasselbe. So, jetzt wissen Sie doch, Herr von Ludwig, Sie haben ja auch mit Parapsychologie ein bisschen zu tun. Da kommen ja in den Büchern immer ein paar Fälle. Es gibt ja wirklich starke Medien. Gibt es da nicht irgendwo einen Fall oder eine theoretische Möglichkeit, dass da einer Werbung sagen könnte, okay, okay, der ist wirklich sehr stark, ne? Der soll den mal quasi, der soll sich da mal einmischen oder so, oder der soll das den, sind wir nicht in der Lage, die abzublocken, damit die draußen bleiben aus der Wohnung ganz.
Ja, das ist eben nicht passiert. Aber gerade die physische Abwehr, die ist ja mal versucht worden von dem Entführten, den wir Schuster nennen, in Tübingen. Der war an Bord und hat dann gemerkt, dass die kleinen Kerlchen ja ganz leicht niederzuschlagen sind. Hat er auch gemacht. Haben die Kleinen abgeschüttelt und dann patsch.
Ist aber nicht
dann kam ihm aber, du bist ja hier geschlossen, du musst ja wieder raus. Du weißt ja nicht, wo die Tür ist und wie die aufzumachen ist.
Und dann haben das wäre mir egal.
Ja, aber man kommt ja nicht hin. Ich meine, man ist gefangen von den Burschen.
Es gibt aber Berichte, wo diese kleinen Männchen, also diese grauen, grünen, blauen, was auch immer, sehr, sehr stark sind. Also,
ja, auch das, ja.
Die Berichte gehen in alle Richtungen.
Ja, naja, es ist ja so, wenn die wirklich magische Kräfte haben,
ja, dann
können die so vieles, wo wir einfach.
Dann muss der gar nicht stark sein, dann braucht er dir nur suggerieren, dass er stark ist und schon kannst du nicht mehr.
Ja. Also wir machen jetzt, wir haben ja jetzt der Dr. Name und ich haben einen Artikel geschrieben über Abortphänomene, was im Journal of Scientific Exploration erscheinen soll. Jedenfalls haben wir es da hingeschickt, warten seit einem Monat, dass es da angenommen wird. Der Herausgeber will schon annehmen, aber das sind ja immer Referees, die dann auch noch wissen wollen, ob das eben für die Zeitschrift passt. Auf jeden Fall haben wir da die Verbindung zwischen Aborten und dieser heimschen Theorie hergestellt und sagten, dass die Entfernungsüberwindung ja ganz anders ist als ein Fliegen, wo dann mal gesagt hat, mit Überlichtgeschwindigkeit oder durch Wurmlöcher und so, das ist alles Quatsch. Also da braucht man viel zu viel Energie oder Überlichtgeschwindigkeit. Nein, das ist eine Art von Projektion nach Art eben von Aborten, die ja auch ins Nichts verschwinden und aus dem Nichts wiederkommen. Ich habe ja da in meinem Buch eben die Experimente der Chinesen geschrieben, die ja ganz pragmatisch dann mit den Leuten umgehen, die sowas können, die so aus den Schulen herausholen und dann damit experimentieren, dass die in verschlossene Behälter kleine Minisender reintun und verschwinden lassen und dann woanders dann wieder erscheinen lassen, die Sendeleistung wird geprüft und so. Und das mit Zauberkünstlern und Physikern und Medizinern. Der eine Artikel, der in der sehr guten Zeitschrift Natur in Peking erschienen ist, hat 12 Autoren, da hat sich einer hinter dem anderen versteckt, darunter auch jemand vom Verteidigungsministerium. Diese Experimente sind hier gar nicht bekannt, aber wir müssen langsam rangehen, sowas auch zu untersuchen, die Parapsychologie ein bisschen mehr finanzieren und unterstützen, damit wir eben, wie ich schon sagte, nicht zu doof da denen gegenüberstehen und sagen, jetzt ist es weg, jetzt ist es da. Nee, wir müssen denen erscheinen, dass wir wissen, aha, jetzt sind die wieder drüben in diesen Transbereichen, wo es weder Geschwindigkeiten, noch Entfernung und noch Zeiten gibt. Und von da aus, da gibt es bloß Strukturresonanzen, da können die wieder zack, von einem Augenblick instantan zum nächsten in eine andere Galaxie, die gleiche Struktur
hat. Das wäre ja sehr interessant, was dann passieren würde, wenn wir es schaffen würden, sagen wir mal in 100 Jahren, auch auf die Ebene zu kommen und das mit der Heimtheorie zu verbinden, das technologisch quasi zu erzeugen, dass es nicht von Medien abhängig ist, sowas wie Abort, wie Sie es beschreiben. Und da wäre ich mal gespannt, was dann passiert, wenn man dem quasi hinterhergehen kann. Ob das dann sich verändert alles? Das ganze Bild.
Es könnte sein, dass die uns ein bisschen mehr ernst nehmen. Denn im Moment haben wir eine andere Realität, eine andere Wirklichkeit.
Aber würden Sie das dann...
Es gibt hier die Dinge, die man sehen und anfassen kann, was anderes gibt es nicht. Und die sind ja nun in diesen Trans-Bereichen genauso zu Hause wie hier im physischen Raum.
Aber würden Sie das dann nicht verhindern, dass wir solche Technologien entwickeln, wenn Sie genau wüssten, dass Sie...
Sein,
ja, ich denke mal dann...
Und tut mir leid, aber ich bin da so wütend drüber. Was wollen die denn eigentlich? Die verhindern das, die wollen das nicht, die haben so viel Macht. Mich regt das so auf.
Sie haben recht und Ihre Einstellung ist ja richtig. Man soll ja wütend sein. Die Entführten sind ja auch und wir ja auch.
Verängstigt.
Wir mögen das Ganze nicht. Das Schönste, was passieren würde, sagten ja die Untersucher, wenn sie sich vom Acker machten und diese UFOs plötzlich verschwinden würden. Leider passiert es nicht. Sie sind Mitbewohner unserer Erde, bleiben es auch, aber sie sind nicht Mitmenschen, keine Mitmenschen. Es wird kein Kontakt gesucht, sie erzählen nicht, was sie vorhaben, nichts. Sie haben etwas anderes vor und die Frage ist im positiven Sinne, vielleicht wollen sie uns auf diese ihre neue, erweiterte Realität hochziehen und uns da, und da was machen, oder aber, naja, das sind so Spekulationen, die können Sie selber jetzt führen.
Ja. Okay, danke Free Soul.
Okay, bitte Tarek und alles Gute zum Geburtstag.
Danke.
Ciao, ja, mein Geburtstag? Gut. Sie haben Geburtstag?
Tarek. Ich habe Geburtstag.
Ah. Ja, Glückwunsch.
Danke. Oh, sorry, jetzt habe ich Free Soul abgewürgt. Ja, jetzt möchte ich doch noch einmal zurückkommen, eben auf diese Agenda. Also gut, es ist ein völliges Rätsel. Also vielleicht versteht man mir jetzt besser, warum je mehr ich darüber höre, desto weniger verstehe ich da irgendwas. Natürlich, ich finde dieses Theoriegebäude, das Sie da jetzt vorstellen, ich finde das in sich zumindest sehr schlüssig.
Kein Theoriegebäude, das ist es nicht. Das ist ja bloß ein bisschen Spekulation.
Ja, okay. Schön. Kann ich auch die Spekulation finden.
Und zwar bloß basierend auf ganz gesunden Menschenverstand. Ja. Wenn die Aliens benehmen sich ja so, nehmen wir jetzt mal an, die kommen von anderen Sternen. Also das ist ja auch das Wahrscheinlichste, obwohl das wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Gut, aber das ist das Wahrscheinlichere. Die kommen jeden Tag in ihre Wohnung, nehmen nichts weg, stellen vielleicht manchmal ein paar Sachen um, dann ist doch das nicht gut. Und so ist es jetzt, wie die uns hier behandeln. Sie sagen nicht, wer sie sind, was sie wollen, sind in unserem Luftraum, ab und zu legen sie Raketen lahm, ist doch gemein, sowas von Autos.
Sie legen sie nicht lahm, sie starten sie.
Das ist doch nicht gut, was sie machen. Und wenn dann jemand sagt, es gibt aber auch gute Aliens, dann verdammt nochmal, dann sollen die eben uns mal sagen, dass sie gut sind und irgendwie auch was sagen. Das macht aber keiner. Keiner gibt bekannt, was er will oder wo er herkommt.
Stephen Greer.
Die sind alle gefährlich.
Stephen Greer sagt ja, es gibt sehr wohl die guten Aliens.
Den Mann, den wollen wir mal lieber weglassen.
Also davon halten sie gar nichts.
Na, das ist ein Spinner ist das. Wenn er sagt, da gibt es eine Regierung, die will 5 Milliarden Menschen tot machen. Also so ein bisschen albern, ne?
So, da haben wir jetzt den nächsten Anruf. Ich nehme jetzt noch einen Anruf rein, wenn es okay ist für Sie.
Ja.
Hallo. WDD. Bitte. Du bist online.
Hallo, ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich höre euch jetzt irgendwie doppelt. Ich hoffe, ihr hört mich gut.
Wir hören dich gut.
Das ist wahr. Genau, ich bin WDB aus dem Chat und wollte eigentlich, jetzt höre ich mich selber, Moment, ich muss mich leiser stellen.
Stell einfach deine Frage und dann...
Ja, genau. Meine Frage ist, wir haben das eben schon mal gehört und auch im Chat so ein bisschen diskutiert, dass die Aliens immer böse Absichten haben oder haben könnten. Hat Herr von Ludwiger da schon mal Erfahrung gemacht, dass er selber da irgendwie ins Fadenkreuz gekommen ist, dass man ihm irgendwie in seine Arbeit fuschen wollte oder so?
Ins Fadenkreuz der Aliens, ja. Der sogenannten.
Nee, das bloß von den Vorgesetzten, die gesagt haben, wenn sie nochmal ihre Tätigkeit mit der UFO-Forschung mit unserer Firma nennen in der Öffentlichkeit, dann können wir nichts mehr für sie tun. Das war so eine Abmahnung.
Ja,
das erlebt
ja
der Dr. Zöllner auch, aber von diesen, weil, nee. Außerdem würde ich nicht sagen, das ist böse in dem Sinne.
Ja.
Also das ist, ja, wir haben ja nun doch andere Definitionen für böse, wenn einer jemand schaden will. Die Burschen wissen aber wahrscheinlich gar nicht, was der Schaden für Menschen ist. Das kriegen die nicht mit. Denn sie haben ja auch Spaß dran, wenn jemand zuguckt, wie seine Frau einen Fötus verliert, dann wundern sie sich, oh, da schreit er, unser Mann, der gelähmt ist, und das sehen wir, wir machen doch nicht, wir holen die bloß raus, sollen doch mal sehen, wie wir das machen. Das ist gar nicht böse gemeint, wenigstens, jedenfalls im allgemeinen Sinne, nicht? Wir wissen das ja nicht. Die denken doch anders.
Glauben Sie, Herr Luther, glauben Sie, dass wir es dann nur mit einer Spezies von...
Nein, also die kommt, da kommen ja aus verschiedenen Zeiten, das sieht man daran, dass wir können das immer an dem Verhalten sehen. Manche entführen Leute über eine Rampe rein, das sind also die, die uns ganz nahe sind, und die Objekte selber haben bewegliche Teile, zum Beispiel an der Scheibe, da rotiert noch der Außenring. Dann gibt es aber andere Objekte, da schweben die Objekte, die Aliens in die Wohnung, holen Leute durch die Wand und bringen sie dann in irgendwelche...
Und die sehen auch anders aus. Diese Aliens sehen dann noch anders aus.
Ja, sehen etwas anders aus. Das ist schon eine andere Zeit. Aber dann gibt es wieder eine, die kommen aus der ganz fernen Zukunft. Wir sagen dazu immer, das sind Gelatinewesen. Da ist praktisch gar nichts als so eine Glibbermasse, die aber alles anpacken kann, Leute versucht reinzuziehen ins Objekt, also wie so eine Amöbe. Und die kommen wohl aus ganz fernen Zeiten. Dieses Objekt wird dann auch transparent, lässt sich auf, das können sie ja alle sich dann auflösen. In 10% der Fälle werden ja diese Objekte unsichtbar, das weiß man auch gar nicht, das haben wir dann auch erst später feststellen müssen, dass das ja eine der Haupteigenschaften von UFOs ist, einfach zu verschwinden. Die fliegen nicht dann durch den Weltraum, sondern sind dann erstmal in einem anderen Bereich.
Die apportieren sich selbst, quasi.
Ja, das für uns ist das ja, also da hat es so Ähnlichkeit damit. Nicht? Mhm. Sie kommen schon rein, materiell, physikalisch, im Sechsdimensionalen, da gibt es ein Relativitätsprinzip, wonach unter gewissen Umständen die drei Raumdimensionen verschwinden, relativ gesehen zu uns, und das Ganze dann aber stattdessen als ein sehr starkes Bild mit Bedeutung. Das sind alles unphysikalische Begriffe, aber im Sechsdimensionalen muss man sowas ja haben und entwickeln, formalisieren. Das ist dann also ein Bild und Vorstellung da drüben. Für uns ist es weg hier. Und wenn es da in diesen Transbereichen ist, wo es keine Entfernung gibt, dann geht das ganz leicht eben sich zu verschieben über Strukturresonanzen. Ich sage jetzt leicht, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das dann zu realisieren ist. Wir haben bloß immer Analogien in der Parapsychologie, nicht? Ja. Also, wie das ist, wenn ein Mann, dessen Mutter in London lebt, er selber aber in Australien einen Autounfall erlebt. Die Mutter kriegt es mit und sagt, Mensch, dem ist was passiert. Aber seine Frau, die bloß 100 Meter weiter wohnt, merkt nichts. Das heißt, die psychische Distanz zur Mutter ist ganz klein. Und da reagiert er und die Information kommt da an. Nicht aber räumlich, wo seine Frau dann etwas näher ist, weil er die erst seit kurzem geheiratet hat, meinetwegen. Jedenfalls ist da die psychische Distanz eben größer. Also das ist vielleicht so eine Analogie, wie das mit den Strukturen ist.
WDB?
Ja, ich bin noch da.
Hast du noch eine Frage?
Ja, wir sind ja schon wieder einen relativ großen Schritt weitergekommen. Ja, also die Frage, die ich eigentlich ursprünglich hatte, war nur, wir reden ja hier sehr offen und der Herr von Ludwiger schreibt sehr offene Bücher. Die müssten eigentlich ein Interesse daran haben, diese Spezies, wie auch immer sie heißen, dass das eben nicht passiert, dass das nicht so offen gemacht wird. Und der Hintergrund der Frage war eben, ob er da irgendwie Schwierigkeiten bekommt.
Ich möchte bloß sagen, da haben Sie recht und ich weiß, ich bin da auch schon gewarnt worden, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Okay, ja. Ja, vielen Dank.
Okay, danke.
Super, danke, schönen Abend noch. Danke, ciao.
Ja, ciao.
Ja, also ich schildere jetzt einmal kurz noch das Szenario, das Dr. Jacobs, der ein Historiker ist, interessanterweise sich aber mit der historischen Komponente nur ganz zu Anfangs beschäftigt hat. und dann eben mit diesen, vor allem mit diesen Hybriden in den letzten Jahren, dann mit den Hubriden. Er hat da eine Reihe von Interviews mit Art Bell gemacht, die ich mir da unlängst angehört habe. Und
ja,
jetzt kurz zusammengefasst ist es so, dass also in den 80er Jahren begann das, dieses ganze Programm, oder vielleicht auch schon früher, irgendwann in der Zeit, so sagt er halt. Und inzwischen, und dann wurden eben diese Mischwesen gezüchtet. Wie gesagt, das Interview mit Heike Habel, da ist es mir gelungen, jemanden, der glaubt, sowas selbst direkt gesehen und erlebt zu haben und auch betroffen. Also sie sagt, also wie das eine Hörerin bestätigt hat, dass sie da tatsächlich auch einen Fötus verloren hat. Ich kann mich leider nicht mehr so genau erinnern. Dann wurden, da läuft das jetzt ein richtiges Zuchtprogramm. Das ist ja völlig absurd. Ja. Und inzwischen soll das jetzt soweit sein, dass also diese Hubriden, das heißt, die sind nicht mehr so sehr Alien, die sind mehr auf der menschlichen Seite, haben aber noch immer diese Fähigkeiten.
Ja.
Jetzt in die menschliche Gesellschaft eingeschleust werden. Die ehemaligen Entführungsopfer sind jetzt quasi dazu da, wieder Kollaborateure in dem Sinn, diese Hybriden dazu ja, betreuen, ihnen zu erklären, wie man im Supermarkt einkauft. Also die sind ähnlich dämlich, stellen sich die an, wie sie vorher die Aliens beschrieben haben. Da schrillen bei mir alle möglichen Alarmglocken, denn warum kann man denen das Wissen nicht irgendwie eingeben? Also warum kann man ihnen dieses einfache Wissen, wie sie sich verhalten, nicht eingeben? Aber vielleicht denken die völlig anders und es geht irgendwie nicht.
Die
denken völlig anders.
Die haben anderes Bewusstsein.
Ja, okay.
Die haben dieses Gruppenbewusstsein und dieses Individuelle, das wir haben, ist ganz verschieden. Das muss man sich immer mal vorhalten. Mhm. Deswegen müssen die erstmal sehen, sie können es ganz rasch sehen, wie man lesen lernt und schreiben lernt. Das geht ja dann ganz fix, sagte Jacobs. Sie wollen auch nicht, dass wir darüber reden. Er sagte, wer von den Entführten zu ihm kommt, kriegt immer ganz starke Kopfschmerzen. Einer ist
ja.
Hat auch den Arm gebrochen.
Aber das ist jetzt so auf
die... worden, und er selbst hat Angst, dass er getötet wird und hat das hinterlegt bei Rechtsanwälten, was dann passiert. Naja, also...
Das ist jetzt auf die Frage bezogen, ob Sie da nicht auch schon quasi Hinweise bekommen hätten, dass das besser wäre, das zu lassen. Also offenbar gibt es da dann schon diese versuchte Einflussnahme. Jedenfalls, diese Hybriden leben jetzt also ja, unter uns, sehen aus wie Durchschnittsmenschen, allerdings mit dem Unterschied, dass sie uns mit ihren Gedanken völlig kontrollieren können, ja, und uns dazu bringen können, alles zu tun,
ja,
die absurdesten Dinge. Da fallen mir dann, ich weiß nicht warum, da fallen mir dann Selbstmordattentäter ein, aber das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, hoffe ich. Aber,
ja, das hoffen wir.
Aber gut.
Aber wir müssen noch sagen, also wer sich davor hüten muss, das sind also Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Da ist die Häufigkeit, entführt zu werden, am größten. Bei Frauen hört das mit 50 Jahren auf, dann hat man kein Interesse bei ihnen mehr. Mhm. Bei Männern bei 70 Jahren.
Okay, also ich auch bei Männern bei 70 Jahren. Oh ja, dann habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Sie sind raus, ich habe dann noch 24 Jahre vor mir, in denen ich potenziell... Na, aber
ja,
ich muss halt schon sagen, also da, also da bin ich irgendwie ausgestiegen, muss ich sagen. Also so wie er das beschreibt, das klingt nach einer, also das hat für mich dann irgendwann wie eine komplette Paranoia geklungen. Das sind also Menschen, die aussehen wie du und ich und die können uns, also und ich hatte da auch einmal eine...
Sie müssen dann eben auch... als UFO-Forscher, wenn man so will, müssen wir mal sehen, welche Fälle es da gibt. Und da haben wir Fälle. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, guck mal, da ist jemand, das ist doch Mai, der ist also dick eingemümmelt in Pelzen und allem. Also das ist ja ulkig. Steht jetzt schon eine Viertelstunde und guckt dann bloß in eine Richtung. Das sieht ja aus wie ein Roboter. Ich will mal gucken, wenn ich jetzt sage, bist du ein Roboter und mach mein Bein hoch, dann macht er auch sein Bein hoch und dreht sich dann zu den zwei Zeugen und dann kriegen die eine Angst und wissen, der kann jetzt alles machen mit ihnen. Solche Dinge, die haben wir auch und das ist sowas. Das ist ein Hybrid, würde ich sagen. Oder Hybrid. Und wenn man sowas, und zum Beispiel, ja, ich will keine großen Beispiele geben, wie wir sagen.
Doch, das wäre jetzt aber interessant, finde ich.
Weil manchmal gibt es dann eben Leute, die sagen, ich sitze hier in der S-Bahn und mir gegenüber ist einer, der kennt meine ganzen Gedanken, ich weiß nicht, und der zwingt mich jetzt in der nächsten Station auszusteigen. Ich will doch, warum denn? Steigt aus und solche Sachen. Mhm. Das ist, was kommt einem dann schon unter?
Ich meine, ich nehme solche Sachen dann einfach einmal hin und sage, okay, nehmen wir an, das ist wirklich sowas folgt draus. Wenn ich jetzt sage, okay, sag mal, der Jacobs hat da irgendwie recht, ja, ist irgendwo in der Nähe der Wahrheit, dann würde das eigentlich wieder dafür sprechen, dass uns diese Wesen offenbar nicht so feindlich gesinnt sind, weil die könnten da ja,
die machen das ja nicht tot, das heißt,
ja, die könnten sofort, die könnten dann eigentlich sofort einfach mit dem Finger schnippen und wir würden uns alle sofort selbst suizidieren.
Ja, also sie sind sehr fürsorglich, zum Beispiel diese Geschichte von 1977 Fort Benning, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, in Fort Benning in Georgia. Da sind vier Kompanien angetreten und dann kommt ein riesiges Licht und so ein Raumschiff, sagen wir, die Struktur ist nicht richtig beschrieben worden. Alle werden etwas albern plötzlich, stehen wieder da, derjenige, der das beschrieben hat, sagt, er stand aber in der falschen Reihe und das Hemd ist in der falschen Reihe zugeknöpft. Manche schrien Mama und sind weggelaufen, also alles löst sich auf, obwohl der Offizier noch da stand, eine Rede halten wollte, der geht auch weg, alles rennt weg, manche, die gehen sogar unter die Baracke, das Objekt war es auch schon verschwunden. Und plötzlich sind die, also alles 1977 im September, am 1. September war das, weiß ich noch, am 13. Sammeln sich einige von diesen Soldaten und sagen, unsere Vorgesetzten sind weg. Ja, was ist denn los? Kein Vorgesetzter mehr da. Ja, dann haben die sie alle bewaffnet und sind losgezogen in die Landschaft. Darf man ja auch nicht machen und sich bewaffnen. Da waren so etwa 300 Leute. Am 13. September 77 werden die aufgegriffen von einem Oberst und sagt, hier guckt mal, da über dem Wald steht so ein Objekt, kommt mal mit. Und so, wir schießen das ab und so. Und dann versuchen die, dieses Ding abzuschießen. Der Oberst, der fordert noch zwei Kampfhubschrauber an. Dieses Objekt wird zwar wohl getroffen da von allen möglichen Gewehren und so Salven, aber und auch von dem Hubschrauber, aber sie schießen immer so Kugeln, die etwa 10, 15 Zentimeter Durchmesser haben, so rote Kugeln, und wenn die Kugel einen Soldaten trifft, dann wird er ohnmächtig und fällt um. Und die Hubschrauber werden beide getroffen von den Kugeln und trudeln langsam zur Erde, dass keiner aber stirbt. Und dann am nächsten, also in 20 Minuten werden die wieder wach, die Soldaten. Da ist die ganze Geschichte aber schon beendet. Und einer von den Soldaten sagt dem Oberst so in Trance, jetzt habt ihr gesehen, dass es keinen Zweck hat, gegen uns zu kämpfen. Dieser Velasquez, der Soldat, ist einer der wenigen, der sich traut, diese Geschichte zu erzählen, hat 800 Dokumente nachgesucht, immer versucht, noch die Vorgesetzten dazu zu bringen, doch darüber zu sprechen. Nachdem das passiert ist, sind nämlich die Psychiater gekommen und haben den Gehirnwäsche gegeben und die Soldaten dann an andere Stellen verteilt. Aber was er an Dokumenten in seinem Buch dann weitergibt, also da heißt es, ein Tag nach dem 13., also weil das gewesen war, am 14., sind 11 Soldaten mit Masern zur gleichen Zeit eingeliefert worden, weil diese roten Kugeln nämlich so kleine Brandflecken verursacht hatten am Körper, sonst aber nichts. Und dann hat er noch zwei Dokumente, wonach es heißt, an dem 13. September sind zwei Hubschrauber von Kugelblitzen getroffen worden. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Die Sachen sind bestätigt und die hat er vorgelegt, auch beim Fernsehen, als er darüber gesprochen hat. Das Interessante ist, und darauf wollte ich raus, dass bei der ersten Entführung, er selbst, Velázquez, hat sich dann, oder Vázquez heißt er, hat sich da in Hypnose beim Hopkins begeben, und da kam raus, dass die ganze Mannschaft da an Bord war und medizinisch untersucht worden ist, dass denen nichts passiert, offensichtlich, wenn die von so einer Kugel getroffen werden. Also anders kann man sich das nicht vorstellen. Das wäre nämlich dann auch logisch. Wozu untersucht man die? Und später gibt es dann wirklich so einen Kampf. Ja, das steht ja auch so im Raum. Und ich nehme mal an, Sie haben eben keinen verletzen wollen. Es ist auch keiner gestorben daran. Es ist bloß ein Zeichen gewesen. Gegen uns könnt ihr nichts machen. Lasst es lieber sein.
Aber es gibt dann auch, was halten Sie eigentlich von Berichten von, also es gibt diese Rinderverstümmelungen und so, da werden halt Rinder massenhaft gefunden auf Weiden, meistens Organe entfernt mit großer.
Das ist bekannt, ja.
Und dann gibt es auch immer wieder so Gerüchte, Berichte, Linda Hau zum Beispiel sagt, das ist alles Blödsinn, aber was halten Sie davon, wo Menschen verstümmelt werden und Menschen tatsächlich ums Leben kommen und wo man dann vermutet, da könnte auch dieses Phänomen im Spiel gewesen sein?
Kann möglich sein. Ich kenne da was von dem Fowler, aber da möchte ich eigentlich auch erstmal abwarten und sagen, eigentlich, dann ist das aber nicht das Normale. Also das ist so selten, wie ich ja immer sage, man muss immer erst eine gewisse Anzahl zusammennehmen. Das ist so selten, da gibt es vielleicht so 3-4 Fälle.
Hoffentlich.
Ja, also die bekannt geworden ist und vielleicht stimmt es noch gar nicht mal. Aber man muss sich doch fragen, wenn es dermaßen viele Hybride gibt, wovon ernähren die sich denn?
Von Kühen hoffentlich, oder?
Ja, hoffentlich, ja.
Ich meine, es verschwinden viele Menschen. Ich hatte ursprünglich unlängst einmal eine Sendung mit Vladislav Raab, der hat also diese Missing 411 Geschichte, lustig, in dem Moment schreibt es jemand im Chat, behandelt. Und da gibt es auch Parallelen zu diesem Phänomen. Ja, keine Ahnung, wie, aber ja, es gibt Parallelen. Ja, also falls jetzt jemand hat mich da gefragt, ob er anrufen kann, ganz einfach, ja, man kann einfach anrufen. Crop FM, einfach anrufen. Jetzt doch.
Bloß um sich das nochmal vor Augen zu führen, wir sprechen ja nicht so um kleine Sachen, die hier mal passieren, sondern für die Leute ist das laut Mac, also diesem Psychiater, wirklich ein ontologischer Schock, den die erleben.
Ja, natürlich.
Etwas, das ist was ganz anderes, als wenn man bloß sagt, Mensch, da ist Bombe hochgegangen und so, da kann man sich gegen schützen, aber hier geht es wirklich tief in die Seele und ins Denken. Und er sagt, das Erlebnis des Fremdartigen und Unerwarteten und Unverstanden, das kommt mit absoluter Wucht auf die Entführungsopfer zu und bricht da auf sie rein. Und das ist eigentlich so das Schrecklichste an der Erfahrung. Aber gleichzeitig macht es das wieder oder liefert das einen Beweis für die Glaubwürdigkeit. Sowas kann eigentlich gar keiner empfinden. Und denn kein Mensch, der sowas berichtet, will das ja auch haben.
Nee. Warum soll man sowas auch haben wollen?
Es gibt daneben also die Kontaktler, die erzählen, ja, ich bin ja mit Orton vom Mars unterwegs und dann nimmt mich da auf den Trip.
Oder von Aldebaran meistens, sehr beliebt von gewissen Kreisen.
Ja, dass man so richtig kollegial mit den Jungs redet, so ist es nicht. Die denken anders, das ist nicht wie Menschen. Das ist relativ naiv, nicht? Oder sagen wir mal absolut naiv anzunehmen, dass die Außerirdischen ein bisschen schlauer sind, so wie wir, aber sonst so denken wie wir.
Also da ist wirklich das ist nicht linear, die sind nicht einfach nur ein bisschen schlauer wie wir, sondern die leben in einer anderen Realität und haben einen völlig anderen Zugang zur Realität und deshalb erscheint uns das alles so absurd und ergibt einfach keinen Sinn, weil es ergibt keinen Sinn größtenteils. Okay, kann ich so muss ich so stehen lassen. Aber jetzt, darüber werden Sie, ich nehme an, die große Gretchenfrage, die sicherlich auch jetzt, nehme ich an, die IGAP beschäftigt, weiß ich vielleicht auch nicht, ist aber, oder mich würde wahrscheinlich das am meisten beschäftigt, wäre ich Uferforscher und ich kann, also ich bewundere Uferforscher, das ist das schwierigste Gebiet oder das komplexeste oder das sehr weites jedenfalls. Aber die Frage, die einen da doch fast schon traumatisieren muss, ist, was wollen die? Und wenn wir jetzt die sagen,
ja, das macht man,
das sind ja
dann
viele verschiedene.
Wir machen es dann so, dass wir sagen, wie ist denn eigentlich nach einer Theorie, die ja auch vom Heim stammt, wie ist denn die Evolution der Menschheit in Zukunft? Und wenn man dann sieht, dass die natürlich, also hier, das sind jetzt Termini, aus meinem Buchstaben, also Lambda gleich 4, wenn man also 2 hoch 4, 16 Kanäle hat, in die Ilkor-Kanäle, in denen die Aktivitätenströme gehen, so ist es beim Menschen, dann ist man bewusst. Aber es gibt wieder die Spaltung, wieder 2 hoch 5 in 32 Kanäle. Und da greifen nicht mehr alle Kanäle an der Hirnoberfläche an, sondern gehen auch raus oder zur Seite. Das heißt, man braucht nicht mehr unbedingt die Sensoren, die wir haben, also die optischen und die akustischen, um die Umwelt wahrzunehmen. So, man kann auch in diesen Transbereichen, so nach links und rechts, metaphorisch gesehen, übergreifen und eingreifen.
Man ist nicht mehr ganz dicht.
Eine andere. Ja, der, genau, ist nicht ganz dicht.
Salopp gesagt.
Sage ich auch manchmal. läuft also woanders hin. Und wenn wir nun mal davon ausgehen, dass manche dieser Berichte, die man hat von Jenseitigen, auch stimmen sollten, dann sieht man, es ist ja auch jetzt schon so, nach dem Tode, wenn es das wirklich gibt im Weiterleben, dann können die ja auch bloß telepathisch sich unterhalten. Dann ist man schon so ein bisschen auf diesem Wege in diese Richtung, die später mal die Menschen direkt einnehmen, wenn sie nicht mehr sich ständig ums Essen bemühen müssen, sondern wirklich mehr geistig sich entwickeln, also wie ich gesagt habe, schon mehrere Aktivitätenkanäle haben, dann ist das auch ganz anders. Und da muss man mal ansetzen, sodass man die auch versteht und vielleicht auch versteht, was deren Ethik ist. Für uns ist das ja völlig amoralisch, was sie machen, aber aus deren Perspektive sieht es möglicherweise ganz vernünftig aus, wenn man von dieser Warte aus mal alles betrachtet.
Möglicherweise, ja. Aber was deren Perspektive jetzt ist, ist dem schon irgendwer jetzt näher gekommen, oder?
Naja, vielleicht hat der Jacobs ja recht, aber das ist eine Spekulation. Aber was soll man anders machen, wenn jemand sich vor uns verbirgt und sich sagt, wo er herkommt, was er vorhat, und sich aber wie ein Mensch benimmt und trotzdem uns aber die Freundschaft verweigert, nicht ehrlich ist und das alles heimlich macht, mit irgendeiner anderen Macht? Das ist ja nicht sehr schön.
Ja.
Und die Frage ist, soll er unterwandert werden, und zwar recht bald noch, bevor die Ökokatastrophe über uns reinbricht? Oder was wollen Sie? Vielleicht haben Sie Jahrhunderte noch Zeit und die Invasion geht so schleichend, dass wir wirklich nichts merken.
Also halten Sie es für möglich, dass wir tatsächlich bereits mit Hybriden da gemeinsam leben, und wenn man da im Supermarkt steht, könnte man neben einem stehen? Glauben?
Das halte ich für möglich, weil ich ja schon Berichte dieser Art gehört habe und weiß, dass die Leute, mit denen man das erzählt hat, solche Angst haben davor, dass die wiederkommen und dass die Macht über sie haben. Dass ich denke, das ist nicht erfunden.
Jemand schreibt, Ich wieder, könnte es nicht sein, dass sich Wesen, dass sich die Wesen vor uns fürchten, da sie erwarten, dass wir bald Technologien haben werden, um sie in ihre eigene Welt zu erreichen?
Also, das wäre schön, ach, wäre das nett. Nee, das nun wirklich gar nicht. Die beherrschen uns aber so, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Wir hoffen ja immer, wenn wir hier Strahlenwaffen oder Atomwaffen haben, dann können wir uns wehren. Ach was, nichts.
Also auch wenn wir also er schreibt weiter, da sie erwarten, dass wir sie bald, dass wir bald Technologie haben werden, um sie in ihrer eigenen Welt zu erreichen, und das wird sie auch nicht besonders schockieren, wenn wir jetzt. Aber wahrscheinlich werden wir da gar nicht so weit kommen. Also
nein,
ja,
so weit kommen wir nicht. Nein, aber die Schläfrigkeit der Wissenschaft und bei gleichzeitigem Hingucken auf die Häufigkeitsverteilung, die jeden Monat, die wir da immer angeben, die muss einem doch da vor Augen führen, was uns bevorsteht. Dass Tausende hier kommen und sich im Luftraum aufhalten, und wir haben jeden Monat im Schnitt etwa 20 Landungen, kurze Landungen. Das ist ja nicht so, wie sich das so ein Fernsehprofessor vorstellt und sagt, wenn es mal eine Landung gibt, dann kommen die uns und dann ändert sich alles. Ach Quatsch, die landen ständig, 20 pro Monat. Aber sie kommen nicht zu uns und wollen mit uns nichts zu tun haben. Damit rechnet ja gar nicht. Damit rechnet sogar der Stephen Hawking nicht. Der sagt, also da Entführung kann es nicht geben. Denn wenn es Aliens gäbe, dann kommen die zu dem interessantesten und klügsten Menschen. Ich meine natürlich sich. Und dabei ist der klügste Mensch hier auf der Erde noch immer der doofste in deren Augen.
Na, vor allem, das ist ja völlig orthogonal, die sind ja völlig anders drauf. Also wer sagt, dass der Klügste in ihrer Definition Stephen Hawking oder jemand aus seiner Gewichtsklasse ist? Natürlich ist er ein extrem intelligenter Mensch, extrem intelligent, aber wer weiß noch, was die...
Wenn er telepathisch oder paranormal überhaupt nichts drauf hat, da ist er doch für sie also so, wie ein Tier für uns ist. Denn der die Differentialgleichung nicht lösen kann.
Ja, mir fällt auch schon den ganzen Abend die Nicola Wohlgemuth immer wieder ein. Das ist also ein, sie nennt sich eine weiße Hexe. Und die ich also immer wieder zu Gast habe. Und die beschreibt also da, Dinge, die mich ein bisschen an das erinnern. Die hat auch schon solche Hybriden, irgendwann beschreibt sie das auch in einer Sendung, mal getroffen irgendwo, und also hat das irgendwie gecheckt, dass das einer von denen ist. Keine Ahnung, vielleicht.
Also, wenn Sie sagen, also das ist doch eine Frau, die paranormale Fähigkeiten
hat. Ja.
Die liegen diesen Aliens
glaube ich schon,
eher als der intelligenteste, rational denkende Wissenschaftler. Denn wir haben die Feststellung gemacht, dass sie sich immer da häufig zeigen, wo es eben paranormal befähigte Menschen gibt. Hier in Deutschland haben wir da einige Fälle, vielfach, ich glaube sogar 80%, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wer das da geschrieben hat, nehmen wir mal an, also eine ganze Menge, die bekommen paranormale Fähigkeiten nach so einer Entführung. Hm. Auf jeden Fall ist es nicht so...
Uri Geller gehört ja zu denen, ne?
Das sagt dazu. Ja, das ist aber ein ganzes Kapitel für sich. Ja. Da sieht man eben, dass die gute Wirkung von diesen Wesen wirkt, denn die haben ja ihn aufgebaut nach diesem Buch Yuri von Pure Heritage, das ist ja Gott sei Dank nicht ins Deutsche übersetzt worden, nur ins Englische, obwohl es eigentlich das Interessanteste oder eins der interessantesten Bücher des letzten Jahrhunderts ist. Wenn man da sieht, was die ihm für Gaben gegeben haben und was da alles passierte. Das ist ja nicht bekannt. Jeder denkt nur, oh, da hat er so ein bisschen Gabeln gebogen und dann hat er Gedanken gelesen, aber das kann man alles, das kann ein guter Zauberkünstler auch. Ach Gott, dann sollen sie mal das Buch lesen. Ich habe den Bender gefragt, der sagte, also unseren Parapsychologie-Professor Hans Bender aus Freiburg, der sagte, er sollte ein Vorwort für die Übersetzung ins Deutsche schreiben von dem Buch, hat sich geweigert und gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich sage, das ist doch aber so interessant, das ist das interessanteste Buch überhaupt in der Parapsychologie. Ja, ja, sagt er, aber das ist zu starker Tobak. Wenn die Deutschen sowas lesen, würden sie sagen, die ganze Parapsychologie ist Unsinn. Das ist so ähnlich hier wie das Entführungsphänomen. Da sagt er eben, da sind die Deutschen nicht bereit. Versuchen Sie mal, dieses Buch zu kriegen. Denn da sehen Sie, dass diese anderen, die sich da mal auf Tonbändern gemeldet hatten, das dann wieder gelöscht wurde, das schaltet sich von selbst an, die Stimme, die dann sagte, er soll auf die Bühnen gehen und sollte den Menschen in aller Welt zeigen, dass Geist auf Materie wirken kann. Das hat er ja auch versucht. Er wollte ja auch mit Puharich an den, oder Puharich, wie sie ihn nennen, der ist ja eigentlich Russe, da wollten sie ihn in verschiedenen Universitäten und Instituten testen, aber nein, die Stimme sagt, du gehst hin und zeigst den Leuten, dass Geist auf Materie wirkt. Das hat ja nicht hingehauen. Da kam irgend so ein Besserwisser, so der Amazing Randy, und da kann ich auch alles nachmachen. Natürlich nicht unter den gleichen Kontrollen. Ich habe ja auch mit einem Zauberkünstler gesprochen, den Dr. Cox, sagt, nee, wie wir Zauberkünstler machen, macht er das nicht. Das ist eine andere Art.
Und Sie erwähnen dieses Buch auch in Ihrem Buch UFOs, die unerwünschte Wahrheit. Wie hieß nochmal der Titel? Jemand fragt auch im Chat danach.
Uri.
Nein, wie hieß nochmal, Vorname. Wie hieß der Uri. Titel des Buchs, das Sie gerade angesprochen haben? Uri, ja. Okay.
Uri von Puharich, so wird er geschrieben.
Puharich.
In Englisch, nur in Englisch, Gott sei Dank.
Genau.
Weil Gott sei Dank sind Sie. Aber das ist so starker Tobak, da merkt man erst, wie diese andere Intelligenz einwirkt.
Ja, genau, einfach Uri, so wie der Vorname von Uri Geller, von einem Herrn Puharich, P-O-H.
Dr. Puharich, der ein bekannter Parapsychologe war und ihn ja entdeckt hat und aufgebaut hat.
Und Professor Bender, ich glaube, den schreibt man mit Umlaut E. Da schreibt auch jemand, auch ein sehr interessanter Mann in der ganzen Geschichte. Ja, ich glaube, viel mehr kann man da jetzt an einem Abend gar nicht mehr sagen. Mir schwirrt
doch, könnte man.
Wenn man da jetzt irgendwie eine Klammer um das Ganze finden möchte.
Also dann würde ich sagen, man soll das Phänomen auf sich zukommen lassen, was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Und die Leute, die nun immer sagen, das ganze Phänomen gibt's nicht, da sollte man nicken, mitleidig und sagen, ja, habt da schon recht, die bleiben wenigstens in Ruhe und im Seelenfrieden. Wenn aber diejenigen, die es interessiert, die sollen sich die Häufigkeitskurven jeden Monat angucken, allein davon, was das bedeutet, dass da 10.000 von diesen Dingern immer gesehen werden, die haben doch was vor. Die wollen doch nicht bloß hier mal so hingucken, weil hier die Erde ist mit Wasser und so, sondern eben machen was. Und das ist eben etwas, was sie geheim halten und leider nicht zu unserer Gunst ist.
Ich meine, jemand schreibt, der postet jetzt schon ein paar Mal, der möchte die Frage jetzt noch stellen. Nach 20 Jahren Beschäftigung mit der Materie scheint mir der häufigste Beweggrund der Besucher der zu sein, dass sie ganz simpel an unseren Reaktionen und Gefühlen interessiert sind. Wie sieht das Herr von Ludwiger?
Ja, nicht nur. Also an den Emotionen ja, aber sonst eben bloß an der Sexualität beziehungsweise am Kindermachen. Das ist ja die Hauptaufgabe.
Ja, das Reproduktive.
Das ist die Hauptursache für Entführung. Ja. Leider. Mhm.
Seltsam. Ja gut.
Wenn man da immer die Berichte liest von den einzelnen Betroffenen, und zwar von denjenigen, wo man schon weiß, die sind also von Leuten untersucht worden, die sich dafür auch einsetzen und verbirgen, dann kommt man so allmählich zu dem, was wir jetzt erarbeitet haben in der Diskussion. Mhm. Denn Spekulation ist ja erlaubt, wenn man hier so schwimmt. Und denn es ist ja so wichtig, dass wir wissen, was uns bevorsteht. Wir können dann einfach sagen, glaube ich nicht, weg, aus. Ja gut, das ist für viele dann auch das Vernünftigste, statt sich da Sorgen zu machen. Aber man möchte es doch eigentlich ein bisschen wissen, wie die Zukunft ist. Nicht bloß, wie die Ökosysteme zusammenbrechen, sondern was uns da auch geistig droht.
Ja, es ist starker Tobak, über das wir heute geredet haben, und ich glaube, nicht jeder sollte das überhaupt anhören, das sage ich zum Ende der Sendung. Aber
also, wer an UFOs nicht glaubt oder da gar nichts von hält,
na, ich
kann das um Gottes Willen weglassen.
Ja, aber auch wenn jemand labil ist, man kann sich doch alles Mögliche einreden. Ich meine, Entschuldigung, das, was also der Jacobs da schildert, das, also ich sage ja, das ist wie ein Drehbuch für eine Paranoia.
Ja, ich wollte das Buch nicht empfehlen. Tue ich auch nicht.
Ich habe es nicht gelesen, ich kenne nur seine Interviews und ich kann das auch nicht empfehlen, weil also da muss man schon wirklich wissen, auf was man sich da einlässt, weil wenn man sich
den kenne ich nur nicht persönlich. Ich kenne den Hopkins persönlich, den Mapp persönlich, die Irma Leibow persönlich, also und den Richard Haynes. Also ich kenne viele Abduktionsforscher. Jacobs kenne ich nicht, aber aus den Büchern heraus, er hat ja mehrere geschrieben.
Na, klingt vernünftig, der Mann. Das ist nicht falsch zu verstehen, aber das, was er sagt, ist absoluter Wahnsinn.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Also die Zukunft sieht ein bisschen merkwürdig aus, würde ich sagen.
Vielleicht noch eine positive Note, also derselbe, der vorher diese Frage gestellt hat, dass sie an unserem Gefühl interessiert ist, sagt dann auch, vielleicht das Einzige, was technologisch nicht reproduziert werden kann, nämlich Gefühle, und dann würde das vielleicht auch Sinn machen, dass sie so an dieser Reproduktion und an diesen Mischwesen, an diesem interessiert sind. Vielleicht ist es das, was sie von uns lernen wollen. Gefühle.
Na, kann das sein? Also da müsste man irgendwie doch ein bisschen mehr mit Empathie uns gegenüber kommen.
Ja, aber also, vielleicht wollen sie genau die lernen.
Wie irgendwie Spielsachen, also für irgendwelche Gegenstände.
Ja, weil sie noch keine Gefühle haben. Vielleicht entwickelt sich das erst bei ihnen.
Ja,
vielleicht geht es darum.
Also deswegen ist ja der Hinweis auf das Buch Uri interessant, weil die offensichtlich vorhaben, also irgendeine Gruppe, wir wissen auch da nicht, wer das ist, das sind jedenfalls nicht die, die hier Entführung vornehmen, die uns die neue Realität, also über die Fähigkeit, das Bewusstsein und Wille auf die Welt wirken können, das Geist auf Materie wirken können, dass sie uns das beibringen. Mhm. Zum Beispiel, ich gebe ja bloß diese drei Beispiele in meinem Buch, Geller, das ist die eine Sache, dann diese seltsame Sache, dass sie gesteuert haben, dass jemand in, wo war das denn, in Chester, mit einem Gelehrten aus dem 17. Jahrhundert Kontakt aufnimmt. Naja, das ist eine Sache, die führt ja zu weit, aber immerhin, dass sie diese Zeiten überbrücken und uns damit zeigen wollen, das ist nichts vorbei. Offensichtlich ist es bloß das Bewusstsein, das hier irgendwie durchläuft, synchron, alle laufen so zur gleichen Zeit irgendwie durch die Zeit, aber es ist nichts weg, auch die Vergangenheit nicht. Das ist das, was die da uns zeigen wollen. Also Buch ist die vertikale Ebene. Von wem es ist, lasse ich jetzt auch mal weg. Und dann gebe ich noch als drittes Beispiel ein Kornkreiszeichen. Also es sind ja nicht Kreise, sondern Kornzeichen, was gewesen ist, wann war das, 1990, glaube ich, in der Nähe von Hildesheim, wo man in drei verschiedenen Stellen eine Goldplatte, eine Silberplatte, eine Kupferplatte gefunden hat, auf der die gleichen Strukturen eingraviert waren wie in dem großen 100 Meter langen Bild. Und das hat meiner Meinung nach eine bestimmte Bedeutung. Nicht wie viele sagen, oh, das ist keltisch und die wollen da uns was. Und nee, das hat eine ganz andere Bedeutung. Das habe ich in meinem Buch geschrieben. Aber das ist positiv zu sehen. Die wollen uns, also gerade diese drei Fälle wollen uns auf was hinweisen. Dann gibt es noch, einen vierten, Ted Owens. Ted Owens hat in den 70er Jahren als erstes geschildert, dass die Insassen so aussehen wie Insekten. Da habe ich gesagt, jetzt spinnt er. Ich habe den Ted Owens mal in London kennengelernt. Da hat er gesagt, ja, ich habe hier hinten Implantate. Ja. Da habe ich eine Beule gesehen. Da kam er mit so einem Wägelchen, hatte Zeitungen drin und sagt, ja, da sind die Artikel, wo sie meine Vorhersagen bestätigt haben. Washington Post und Times und sonst wie. Der konnte nämlich Stürme hin und her schieben und konnte Blitze darunter bringen, wo es gewollt wurde.
Unglaubliche Geschichte.
Und, ja, da ist ein ganzes Buch drüber geschrieben worden, über ihn. Der PK-Mann heißt er, also PK-Man. von einem wissenschaftlichen Parapsychologen. Und der sagte, ein Bürgermeister einer Stadt, aber die ist mir jetzt entfallen, habe ich in meinem Buch drin noch, der ist auf den Aussichtsturm gegangen und dann hat er uns gesagt, ja, wo wollen Sie denn, dass ich den Blitz hinschlage? Ja, da. Und dann bums, ist es noch ein paar Minuten, ist da der Blitz eingeschlagen, später nie wieder. Also den ganzen Tag vorher auch nicht. Und das ist mit Eidelstadt erklärt worden und da gibt es eben viele andere Dinge noch. Und er sagte, er hat das immer von diesen UFO-Insassen, die Kräfte über die Naturgewalten bekommen. Also das sind einige Hinweise, dass vielleicht irgendeine Intelligenz uns Menschen zeigen will, was es noch alles gibt und dass wir langsam aber wach werden, die Realität auch anders zu sehen als bloß im physischen, im dreidimensionalen. Dass der Mensch, der Geist etwas mehr kann oder dahin ausgerichtet werden soll.
Ja, es ist auf jeden Fall noch viel zu entdecken.
Ja. Aber das ist doch etwas Versöhnliches gegenüber diesem Negativen der Entführung.
Ja.
Das habe ich auch extra in meinem Buch, also hier Ergebnis auf 40 Jahren UFO-Forschung, habe ich eben dieses Positive an den Schluss gestellt.
Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand über Skype da eine Frage stellen möchte. Jemand hat da im Chat, also in Skype reingeschrieben, er wollte eigentlich eine Frage stellen, jetzt ist er sich nicht mehr ganz sicher, okay. Aber wenn, dann jetzt anrufen oder, ja, ich glaube, ich meine, ich habe da eine unglaublich lange Liste. Wir haben jetzt über Bigelow und Nitz gar nicht gesprochen. Jemand hat da übrigens angenommen, Bigelow sei gestorben. Bigelow lebt noch, soweit ich weiß, oder?
Habe ich nichts von gehört, dass er tot
ist. Ja.
Lawrence Rockefeller ist gestorben.
Bigelow, dieser Milliardär, der in den 90ern bis Anfang 2000er da eine unglaubliche Untersuchung auf der Utah Ranch, über die könnten wir auch eine eigene Sendung machen eigentlich. Also wie gesagt, ich habe da zu dieser Sendung wieder mal so eineinhalb Seiten Notizen, zu denen ich unmöglich alle, kommen, aber wir sind dafür wieder zu ganz anderen Dingen gekommen, die mindestens genauso spannend sind, so wie jede Sendung mit Ihnen einfach ziemlich umwerfend ist, weil sie da, man merkt einfach, dass sie da sich sehr lange damit beschäftigt haben und da wirklich drinnen sind und natürlich eine sehr gefestigte Meinung haben, in gewissen Bereichen, kann man jetzt übereinstimmen oder nicht, das ist sowieso völlig klar, aber sie begründen das alles eigentlich recht gut und ja, es ist also dieses.
Ja, das sind alles bloß Vorschläge, nicht?
Und ja, so,
selber
so.
Sehen, ob man so weiterkommt, so mit seinen Gedanken.
Also die Spekulation, die Sie da vorgetragen haben, auch heute wieder, ist in sich schlüssig. Also die meisten Dinge sind für mich eigentlich sehr schlüssig. Ich meine, dass niemand auf die Idee kommt, das wirklich zu untersuchen seit 70 Jahren. Ich meine, jetzt mit wirklich viel. Bigelow zum Beispiel hat es getan, aber das jetzt keine.
Ohne Finanzierung geht es ja eigentlich.
Ja.
Uns wird immer vorgeworfen, ihr müsst erstmal was vorbringen, was man eben bloß finanziert vorbringen kann.
Ja.
So. Ach, übrigens nochmal zum Schluss. Wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, wann die ganzen Entführungsgeschichten losgegangen sind.
Ja.
Im Jahre 1528 gibt es nämlich jetzt gerade einen Bericht, der dem chinesischen Kultusministerium vorgelegt wurde.
Wow.
Gab es einen Bericht über die Dynastie, Hongdingen-Dynastie oder was. Und zwar waren da lauter Berichte über Naturvorkommnisse und unter anderem auch, dass in einem Bezirk dort ein helles Objekt gesehen wurde. Und ein Steinmetz ist dann näher rangegangen, ist ohnmächtig geworden, ist dann wieder aufgewacht und da waren lauter fremdartige Wesen um ihn und ganz merkwürdige Lichterscheinung, ganz anders als Feuerflammen, die er noch nie gesehen, auch Farben, die er noch nie gesehen hatte. Und dann ist er wieder ohnmächtig geworden und dann ist er wieder zu Hause gewesen und haben alle gesagt, Mann, wo warst denn du die ganze Zeit? Er war so etwa ein Jahr lang weg, für ihn waren das aber bloß eine Stunde oder so. Ganz kurz, und der Mann, der diese Geschichte aufgenommen hat, ist extra in diesen Ort gefahren und hat sich das von ihm erzählen lassen und hinten am Rücken die Wunden, die Schnittwunden gesehen. Er hat gesagt, ja, da weiß er, das muss ja einer hergestellt haben und gemacht haben, dass er das gar nicht erfinden konnte. Und das ist also eine Sache, die ist erst im letzten Jahr, dieser ganze Bericht, 500 Seiten waren das, ist unter diesen historischen Berichten gewesen. Also so lange geht das zurück. Hopkins kam bloß auf 1932.
Ein Steinmetz ausgerechnet.
Ja.
Naja. Interessant.
Stand daneben, ja.
Interessant. Also es geht zumindest bis ins Mittelalter zurück.
Naja, man weiß immer nicht, also da hatten die sich ja noch nicht vor, irgendwo jemanden zu züchten oder was. Das waren vielleicht dann wirklich Untersuchungen.
Wer weiß, ob sie dieselben waren. Vielleicht waren es irgendwelche andere. Oh
ja, das ist es ja eben. Ich meine, wir gehen immer davon aus, das kommt von irgendeinem Planeten. Es muss wimmeln. Denn wenn es so ist, dass diese Theorie recht hat vom Heim, da muss überall, wo sie intelligentes Leben entwickelt hat, und zwar in allen möglichen Galaxien, es die Möglichkeit geben, und zwar augenblicklich woanders hinzukommen, über Strukturresonanz, wo man hin will. Also wo man dann einen ähnlichen Planeten antrifft. Und da muss es sehr vieles geben. Und zusätzlich müsste es auch die Möglichkeit geben, wenn die Strukturen so ähnlich sind, wenn man in der Zukunft dann Dinosaurier treffen will, man baut das irgendwie auf, dass man mit Strukturresonanz kommt im Sechsdimensionalen, dann kommt man auch in die Vergangenheit. Also darüber, nicht im Vierdimensionalen Raumzeitreisen machen, das nicht. Das geht nur im Sechsdimensionalen.
Die Herr Burkhard Heim zumindest begonnen hat zu beschreiben und dafür ja, eine eigene Mathematik.
Haben wir einige Physiker, die aber erst langsam auch finanziert werden müssen, damit man da weiterkommt. Ich habe darüber jetzt endlich auch eine Übersetzung meines Buches, das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim, ins Englische.
You have 60 seconds.
Angucken da auch.
Aha. Okay. Herr Ludwiger, mein Telefon sagte mir gerade, dass ich noch 60 Sekunden habe.
Okay.
Also irgendwie.
Dann noch einen schönen Tag. Sie müssen ja noch ein bisschen Kuchen essen, oder? Wir müssen noch einen Sekt aufmachen.
Ich weiß nicht, ich nehme an, das war das Telefon. Das hat es noch nie getan. Es wundert mich auch, weil ich habe eigentlich den Credit aufgefrischt, aber keine Ahnung.
You have 30 seconds.
Gibt's noch, ja. Ich glaube, wir werden es dabei belassen. Ich gebe sicher noch viele Dinge. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir können das irgendwo wieder mal weiterführen, weil, wie gesagt, meine Liste ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben da Dinge angesprochen, über die man eigene Sendungen machen könnte. Und Sie forschen ja noch immer weiter, was ich bewundernswert finde, muss ich sagen.
Ja, das bleibt dabei. Ja, okay. Dann machen wir weiter.
Okay, dann recht herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und das war tatsächlich das Telefon, denn jetzt hat er aufgelegt, und zwar mein Client hier. Und somit ändert dieses Interview jetzt leider ein bisschen abrupt, ohne dass ich mich von Ludwiger jetzt noch verabschieden konnte. Aber was soll man tun? So ist es halt einmal. Eine wirklich seltsame Geschichte, muss ich sagen.
Crop FM.
You are far from home, baby.
Ich muss sagen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir heute wirklich 3 Stunden sprechen. Über 3 Stunden sprachen wir. Ja, das nächste Mal Crop FM findet statt am 29. April 2016. Und da habe ich zu Gast Werner Neuner, den Mathematiker Werner Neuner, der schon öfter zu Gast war über Kornkreise. Wir haben das auch heute kurz angesprochen. Und er hat aber jetzt ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Lilith-Revolution. Schreibt er über den Mythos der Lilith. Und das Buch war sehr überraschend für mich. Ich bin da nicht ganz durch, aber ich hätte mir was völlig anderes eigentlich erwartet. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe. Jedenfalls bin gespannt, wie das Buch dann wirklich endet. Und freue mich schon sehr auf die nächste Ausgabe. Wie gesagt, zu hören am 29. April 2016. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis in 2 Wochen, wieder an einem Freitag, wieder um 19 Uhr. Bis dann, macht es gut.
The curtain's gonna fall.